ich habe nicht das Gefühl, dass ein Mann immer muss stark sein muss. Ich glaube, es ist, ja, dann darfst du schon mal Gefühl zulassen, darfst schon mal rennen. Klar sind wir Traditionalisten, aber wir sind sicher auch moderner geworden als vor 20 Jahren. Ich bin manchmal aufs Gewicht und auf Grösse reduziert worden. Mhm. Ja, gross, fast 2 Meter und irgendwie 150 Kilo. Und weißt, im Schwingsport, ja, gross und schwer, ja, der macht es nur mit dem Gewicht und mit der Grösse. Bei mir müssen sicher aufpassen, dass jetzt eben so ein eidgenössisches nicht noch viel grösser wird, als es jetzt schon ist.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge der Christian Chrigu Stucki, der ehemalige Schwingerkönig, der 2019 den Zug am ESAF alle im Sagmel bodiget hat und in der Schwinger-Community schon lange vorher als Favorit oder zumindest geheimer Favorit gegolten hat. Dann hat es endlich geklappt. Er hat aber auch sonst sehr viel gewonnen. Kilchberger schwingend, unspunnen fest, über 130 Kränze. Und auch wenn man jetzt nicht so vertraut ist mit dem Schwingsport, man hört ein bisschen raus, er ist einer der besten Schwinger, die es gibt. Und so extrem sympathisch. Ein lieber Keib, wie man ihn so nennt, wenn man ihn kennengelernt hat. Wir haben darüber geredet, wie das Leben denn ist, wenn man nett ist mit den Menschen. Wie es könnte sein, wenn die Gesellschaft ein bisschen freundlicher miteinander umgeht. Wir haben aber auch darüber geredet, wie er persönlich immer mal wieder Mühe gehabt, auf die Körpergrösse und auch sein Gewicht zu reduziert werden. Und wie herausfordernd es momentan für ihn im Moment ist mit pubertierenden Kindern. Er hat ja seine aktive Schwingerkarriere vor 3 Jahren beendet und hat entsprechend ein bisschen mehr Zeit zu Hause, was eben anscheinend nicht nur immer einfach ist. Ich habe das Treffen und den Austausch mit ihm als sehr sympathisch in Erinnerung und ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen bei dem Gespräch mit dem Chrigu Stucki. Es war jetzt gerade schön, dich auf eine andere Art und Weise kennenzulernen als so von Bild und Fernsehen und Ton. Wir haben da jetzt miteinander 10 Minuten schon über Politik und Welt philosophiert.
Genau.
Du hast mir geholfen, die Kaffeemaschine wieder zu reparieren.
Handmade. Selbst ist der Mann, gell?
Ja, genau. Reparierst du viel daheim?
Ja, das, was ich kann, das probiere ich schon zu flicken, ja. Also, ich habe gerade 2 linke Hände zum Glück. Und,
Du bist gerade besser aufgewachsen mit einem Vater, der immer alles selber.
Ja, mein Vater hat sehr, sehr, sehr viel immer selber gemacht und geflickt und auch daheim geschlüsselt. Und, er ist ja Schlosser gelehrt und ja, ihm kannst du etwas in die Finger drücken und hat er immer eine Idee, wenn man das flicken kann.
Das finde ich so faszinierend. Weißt, also, entweder hast du das oder hast du das nicht.
Ja, das ist ja so. Also, ich war schon manchmal froh gewesen, dass ich meinen Vater habe, wenn ich irgendein Problem habe, wo er mir vielleicht helfen kann. Aber mittlerweile probiere ich viele Sachen auch ja, selber zu lösen und halt auch mit gewissen Hilfsmitteln mal.
Was denn zum Beispiel? Also was ist so das, wo eigentlich normalerweise ja, ein Spezialist muss kommen, aber der...
Nein, so Kleinigkeiten. Wenn ich sonst irgendetwas habe, irgendwie Wasserstrom oder keine Ahnung im Haus, dann schaue ich sicher mal selber und überlege, aber wenn ich dann einsehe, dann lasse ich das schon der Handwerker kommen. Aber jetzt so kleine Sachen, eben einmal habe ich gerade so eine, wie soll ich sagen, eine Fernbedienung gehabt, wo ich im Zimmer so einen Deckenventilator, da ja, Zimmer wärmer werden, ist das noch gäbig. Und jetzt ist die Fernbedienung nicht mehr gegangen und da einfach immer gerade etwas Neues kaufen. Dann mal geschaut, dann haben sie die Federn ein bisschen verrostet gewesen und dann, warum, es ist einfach nicht mehr gegangen, kein Strom mehr durchgekommen. Dann, ja, ich bin ein Hölziger gelehrt, dann haben mal eben Google Fragen.
Aha.
Leitet Rost Elektrizität? Nein, nicht gut. Und dann hat man das Zeug voneinander genommen, dann ein bisschen den Rost abgemacht und das Zeug abgeschliffen und jetzt geht es auch wieder.
Sehr gut. Also du bedienst dich auch der modernen Technik zum...
Ja, also wenn man sie schon hat, kann man sie ja nutzen.
Brauchst du ChatGPT?
Nein, so weit bin ich noch nicht. Das muss man der Junior noch zeigen.
Der macht das aber natürlich, oder?
Ja, zwischendurch braucht es auf jeden Fall, ja.
Ja.
Aber das ist halt ja, die heutige Zeit, gell?
Ja, ich glaube, wir sind wirklich komplett in der Transformation. Aber eben auch schön, wenn man irgendwie, und das finde ich darum, kommt das wieder einen Wert über, wenn man mit den eigenen Händen etwas kann erschaffen kann oder etwas kann flicken. Das ist etwas, was uns Technik wahrscheinlich noch länger nicht kann abnehmen.
Ja, ich denke es auch. Also ich glaube, das ist so, Ja, wenn man selber mit den Hängen etwas machen kann oder auch daheim, das fällt beim Rasenmähen an. Also ich bin noch einer, der daheim selber Rasen mäht.
Wow.
Ich habe noch einen, der Lärm macht. Ich habe noch keinen Rasenroboter, kann ja nicht haben, viel Fläche. Aber ja, eben mal etwas flicken oder etwas selber zusammenbauen. Oder wenn du zwei Linkhänge hast, ist das schon noch gäbig. Wenn du etwas selber kannst, bewerkstelligen.
Wie viel gibt der Garten zu tun bei euch?
Das ist recht bescheiden. Also, wir haben es relativ schlicht gehalten, aber es gibt natürlich immer zu tun, eben im Rasenmähen, mal zurückschneiden, Lauben.
Aber das machst du alles selber, oder?
Ja, ich und die Frau zusammen. Dann haben wir noch zwei Hochbeete, die wir etwas bewirtschaften. Noch ein bisschen Salat, ein bisschen Tomaten.
Super.
Ja, also, wo gerade gäbig geht, wo ich gerade, wenn ich mal irgendwie gehe einkaufen und dann sehe ich Salatsätzchen oder jetzt könnte ich das noch probieren. Ja, relativ offen zum Probieren auch.
Wie sieht das bei euch daheim aus, bei Stuckis, in Lies, mit euren beiden Buben, in eurem Zuhause? Also, wie viele Möbel zum Beispiel vom Gabentempel stehen bei euch daheim, in der Wohnung?
Nicht viel. Nein, in der Wohnung eigentlich praktisch gar nichts. Wir haben vor, was ist jetzt das? Jetzt sind wir im Dezember, sind es 10 Jahre, wo wir ins Haus eingezogen.
Selber gebaut.
Selber gebaut, genau. Und wir haben dann gesagt, oder ich habe gesagt, hey komm, ich hätte gerne ein Garnazett nebenan. Also ich sage, so ein Schwingerstübli, blöd gesagt. Ich finde halt immer so ein Kellerzimmer mit den Preisen drinnen, ist nicht so sexy irgendwie. Nützt es ja dann eher nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen doch ein Gartenhäuschen, wo wir meine Preise drinnen sind. Und es ist mehr oder weniger eigentlich alles, was ich mal erschwungen habe. Ist eigentlich dort drinnen, etwa Stabellenglocken, auch Kränze, die ich habe, das Buffet, das drinnen steht, ein Möbeli, also so ein Gummödeli und natürlich Erinnerungsstücke, wo sind. Aber drinnen im Haus zeugt eigentlich nicht sehr viel, dass ich Schwinger war. Also mal, wir haben zwei Plakate, also zwei alte Schwingfestplakate, wo mir extrem gut gefallen hängen. Und dann haben wir so eine Galerie wo, vom 19., wo ich bei Schwingerkönig geworden bin, mit Freunden und Bildern vom Schwingfest. Und das ist eigentlich mehr oder weniger das Einzige, was bei uns in unserem Haus eigentlich an das erinnert. Das ist Schwinger bei Zanger, ist alles ein bisschen nebendran, aber es ist auch gut so.
Ganz bewusst?
Ja, auf eine Art schon. Weil halt, ich glaube, es ist extrem schwierig, so ein, ein Zimmer oder das Zeug in eine Wohnung einzubringen, dass es nicht, blöd gesagt, opulent wirkt oder zu verstreut oder wie auch immer. Und so ist einfach alles an einem Ort. Und dann kannst du dort, wie soll ich sagen, für mich auch noch cool, wenn du zwischendurch mal dort rüber kannst und dann kannst du ein bisschen signieren, nimmst wieder mal irgendein Buch für oder alte Notenblätter oder was auch immer und kannst dort ein bisschen reinschauen und so ein bisschen in der Nostalgie schwelgen. Das ist schon noch cool.
Ja, das
und das habe ich das Gefühl, wenn das Ganze im Haus verzettelt wäre, eben hier Glocken, da ein Stabell oder was, würde es vielleicht gar nicht stattfinden.
Also in dem Gartenhäuschen kann man so ein bisschen reinhöckeln. Und
ja, wir haben einen Tisch drin, es hat ein kleines Kochen drin, für Fondue ist es perfekt.
Ah, das ist wirklich so ein Ort, wo du auch Leute und Freunde einladest.
Genau, ja.
Ja, so gut.
Und dann kannst du draussen ein bisschen sein und machen und gemütlich haben.
Aha.
Und super, ja.
Und bei dir heissen Notenblätter natürlich etwas anderes als bei einem Konzertdirigent, oder?
Richtig, ja.
Was ist ein Notenblatt?
Ein Notenblatt ist eigentlich, wie soll ich sagen, vom Schwingfest bekommst du ein Notenblatt, also eigentlich dein Tagesblättchen, das du hast. Und dort sind eigentlich die 6 oder die 8 Gänge drauf, die du hast. Welche Gegner das hast du gehabt, welche Noten das hast du gehabt. Am Schluss Punktzahl, der Rang, einfach so. Und die sind ja, mehr oder weniger noch fast alle erhalten.
Und im Haus selber sieht man nicht viel, außer eben die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, dass du mal schwingen warst. Außer, wenn man in die Wäschküche geht, glaube ich, haben zwei Wäschmaschinen, oder?
Genau, ja.
Aus welchem Grund?
Ja, sag mal, ist so ein Verdikt, das ist recht mühsam. Oder kann recht mühsam sein, wenn du natürlich Wäsche hast, vor allem gerade schwarze Wäsche. Und darum habe ich da gesagt, also meine Schwingwäsche hat meine Mutter gewaschen, bis ich 32 war, bis ich eben das Haus gebaut habe, mit der Frau zusammen. Aus dem Grund zwei Wäschmaschinen eben. Weil halt die normale Hauswäsche, wenn du da den schwarzen Wäsche übertust, sieht das aus, wie es geschneit hat. Krass. Das Sackmehl bleibt hängen in der Wäschmaschine, setzt sich wieder ab und bleibt dann in der anderen Wäsche hängen. Darum habe ich dann gesagt, hey, komm, wir machen einen Wäschturm für die Schwingzeuge und für die ganz dreckigen Sachen mit den Gielen. Und das andere ist einfach die normale Hauswäsche, wo wir dann so übertun können. Dann haben wir super getrennte Sachen und nicht Scheissereien.
Aber mit dieser Wäschmaschine, die jetzt alles Sackmehl wäscht, musst du die nicht irgendwie die ganze Zeit warten, weil da irgendwie, sag mal, hängen bleibt?
Ja, du musst es zwischendurch ein bisschen regelmässiger putzen, habe ich das Gefühl. Halt die Filter ein bisschen mehr putzen, aber das ist ja nicht so ein riesen Aufwand. lieber so, als die Wäsche zweimal waschen.
Stell dir vor. Was sind eigentlich sonst noch Sachen, die einem so nicht bewusst sind, wenn man nicht im Schwingsport daheim ist, wo man eben noch ein bisschen weiterdenken muss, wie zum Beispiel eben bei der Wäsche?
Ja, weiterdenken. Also Schwingen ist ja relativ eine einfache Sportart, sage ich mal. Du brauchst für ein Schwingfest entweder weiße Hosen, weißes T-Shirt, oder du weiße Hemdli und schwarze Hosen. Vielleicht in der Vorbereitung ist ein Sportanlass. Also das ist dann schlussendlich jedem sein eigenes Ding, wenn er sich dort darauf vorbereitet. Aber da musst du eigentlich nicht gross auf etwas schauen. Also mal, dass regelmässiges Training ist sicher. Sonst kommt es nicht gut. Wenn man nur so Frieden, Freude, Eierkuchen ist es ja schon nicht. Was sicher, viele Leute im Schwingen manchmal ein bisschen unterschätzen. Die Kräfte aussen sieht immer relativ einfach aus.
Weißt, ja.
Es ist ja wie bei vielen Sportarten, aussen siehst du immer viel mehr als von innen, wenn du selber drinnen bist. Und für viele Schwingen habe ich manchmal das Gefühl so, ja, das ist so ein bisschen lang anlehnen und ein bisschen lang rumreissen und das ist ja recht easy. Und,
hast du das Gefühl, dass man das denkt?
Ja, zum Teil die Leute habe ich das Gefühl schon, es hat sich vielleicht ein bisschen geändert im Laufe der Zeit. Also in den letzten 10 Jahren, wo der Sport ein bisschen, oder in den letzten 15 Jahren, wo der Sport ein bisschen attraktiver ist geworden, natürlich der Fernsehübertragung und so, sieht man schon, was für Kräfte wirkt. Aber spüren tust du es eigentlich erst selber, wenn du mal zusammengegriffen hast. Also ja, letzthin im Januar habe ich meine Kollegen vom Horn aus in den Schwingkeller gekommen und die sind alle so ein bisschen frisch fröhlich gekommen und so nach dem ersten Mal zusammengreifen, gegeneinander, nicht gegen mich, gegeneinander, haben sie dann müssen merken, das ist noch ein bisschen hart, konditionell, weil im Schwingen kannst du auch im Training, also ich sage es mal, das beste Training für das Schwingen ist das Schwingen. Mhm. Im Fitness, also so in der Vorbereitung, ist es recht schwer zu simulieren, weil du halt im Schwingen brauchst du alles. Du brauchst jede Muskelpartie, du brauchst die Arme, du brauchst den Rumpf, du brauchst Beine. Also ist eigentlich alles angespannt. Nee. Und das geht relativ schnell auf Pumpe. Und die haben also schon nur beim Griff fassen und ein bisschen rumlaufen, die schon ein bisschen geschnaufen, die Gielen, und sie waren recht stumm gewesen, dass sie immer so braucht.
Und dann du hast aber auch noch Rast mit ihnen.
Ja, ich habe gegen einen oder anderen, gegen die, die unbedingt wollen, habe ich da noch zusammengegriffen, aber die meisten haben es lustig gefunden, aber sie haben schnell gemerkt, dass es nicht so gäbig ist.
Nein, die Kräfte. Das ist das, wo du richtig ansprichst. Man kann sich gar nicht vorstellen, bis man es mal selber irgendwie erlebt hat.
Genau.
Ich kann natürlich fürs Radio mal können, kurz vor einem Schwingfest mit jemandem, ich weiß gar nicht, wer das war, Graberwili.
Ja, das ist möglich, ja.
Du, ich habe nachher 3 Wochen lang Nackenstarre gehabt. Obwohl der natürlich voll nicht ernst gemeint ist, aber gleich. Also es ist dann,
klar. Ja, es ist halt dann körperlich bedingt, du machst irgendeine falsche Bewegung und auch unter Anspannung und kannst du schon gerade heute schnell ein bisschen Eckenstabi holen, ja.
Mhm.
Oder ein Muskelkäterli.
Mhm. Wie geht es dir heute?
Du, mir geht es eigentlich sehr gut. Ich konnte gut abschliessen. Ich vermisse es eigentlich gar nicht mehr im Sackmeld zu stehen. Einfach so der Zweikampf, den vermisse ich überhaupt nicht.
Wie?
Und sonst geht es mir eigentlich tipptopp.
Wieso vermisst du den Zweikampf nicht? Oder was ist das?
Ja, einfach so, wie soll ich sagen, weißt du, viel, das ist die Frage, und geht es ohne? So quasi. Und für mich eigentlich wirklich selber können, also selbstbestimmt können hören, ist ja eigentlich das Ziel von einem Sport. Das habe ich können, ich konnte damit abschließen. Ich habe diesen wunderbaren Sport 31 Jahre aktiv dürfen oder können ausüben. Ich habe mit 7 angefangen, mit 38 gehört. Mit diversen natürlich Unterbrüchen, wenn man etwa Verletzungen hatte. Aber nein, einfach so der Zweikampf, dann kommt so die Phase, wo ja, du wirst älter, du brauchst mehr Erholung, es geht nicht mehr so irgendwie mit 2, 3, 4, 25. Und dann musst du dir die Frage stellen, ja, irgendwann ist der Zenit einfach erreicht. Und auch die Frage, willst du dir das nochmal antun? Mhm. Blöd gesagt, eben die Vorbereitung, die strengen Training, einfach, ja, nicht falsch verstehen, wie wir so schön sagen, blöd gesagt, die Fickerei im Fitness und einfach das, ja, das Körperliche, was halt extrem verschleißtechnisch ist. Und da habe ich eigentlich ja, relativ schnell nennen können sagen, weil auch noch, ja, dann noch Verletzung hatte. Für mich ist gut und ich will auf jeden Fall nicht mehr zurück.
Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, Kriegel oder lieber Christian, von der Nitro-Frage. Wenn man so aufhört mit etwas und plötzlich merkt, eigentlich ist mein Lebensinhalt voll dort drin gewesen. Klar, du machst noch ganz viel anderes. Nimmt mich Wunder, im Verlauf von dem heutigen Gespräch mit dir darüber zu reden. Aber ist der Moment mal irgendeiner gekommen, wo man merkt, und was mache ich jetzt? Wer bin ich eigentlich noch, nachdem ich Schwingen aufgehört habe?
Ja, die Frage ist sicher zehnt oder andere Mal aufgekommen. Natürlich, wie soll ich sagen, ja. Im 21. bin ich eigentlich so ein bisschen der Erste gewesen, der dann gesagt hat, hey, ich tue jetzt, ja, ich könnte meinen Job, mache mich quasi selbstständig, setze genau. Auf den Sport und dass ich kann trainieren. Meine Frau hat mir immer sehr viele Freiheiten gegeben. Natürlich, es braucht auch das dazu. Also, wenn du Familie hast und der eine quasi, blöd gesagt, Spitzensport macht und zwei Kinder um den Weg sind, muss der Rückhalt dann gleich auch da sein. Und das ist eigentlich relativ, ja, eine coole Zeit gewesen, wo du wirklich dich auf den Sport können fokussieren konntest. Aber jetzt auch im Nachhinein, ich habe extrem viel, blöd gesagt, genommen von meiner Familie. Viel abverlangt von der Frau und das probiere ich jetzt ein bisschen zurückzugeben. Mhm. Ich bin sicher jetzt, ich bin immer selbstständig, aber ich bin sicher sehr viel daheim anzutreffen. Meine Frau hat einen Job, die geht extrem gerne arbeiten und wir haben das extrem gut aufgelesen, dass es eben aneinander vorbeigeht. Wenn sie arbeitet, bin ich etwa daheim. Manchmal spricht es natürlich jetzt auch, eben wie heute. Sie ist am Arbeiten, ich bin fort, aber mittlerweile sind unsere Kinder 10 und 13. Die sind auch schon ein bisschen selbstständig und die kann man mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde alleine daheim lassen. Aber es ist extrem cool jetzt so, wie es ist. Ich kann etwas zurückgeben, kann daheim in der Haushaltung helfen und kann meiner Frau manchmal auch den Rücken frei behalten.
Mir wird gerade bewusst, wenn du das so sagst, das ist ja eine andere Pension, als wenn man 65 ist und die Kinder schon lange ausgeflogen sind. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das nimmt man so ein bisschen wahr. Leute, die irgendwie frische Trennte kommen, die müssen sich zuerst gewöhnen an eine Situation, jetzt irgendwie ein neues Kapitel und die Frage, wer bin ich denn eigentlich noch, nachdem ich quasi meine Arbeit nicht mehr habe, ist die bei dir auch mal ein Thema gewesen?
Eigentlich nicht, nein, ich glaube, also schlussendlich definierst du dich ja nicht über deinen Job, habe ich das Gefühl. Mhm. Du definierst dich über den, wo du bist, über Design, über dein Jetzt und nicht irgendwie über einen Job, also klar, tun sich extrem viele Leute über den Job identifizieren. Aber schlussendlich, eben, wie du gesagt hast, mit 65, was ist denn dann, wenn der blöd gesagt, der Bruch kommt von 45 Jahren Berufsleben und nachher hast du keine Hobbys, nur den Job. Also, ja, da bist du ja dann auch verloren. Und darum habe ich jetzt das Gefühl, eben, wenn du in gewissen Sachen aufgehst, ist das ja auch nichts Schlimmes, wenn du mal nicht 15 Stunden am Tag arbeitest.
Ja.
Wie soll ich sagen? Man schaut immer so ein bisschen, eben, so ein bisschen das, ich bin nicht Hausmann, ich bin einfach unterstützend da für meine Familie. Was? Ich tue Wäsche, ich koche, der Garten kommt noch ein bisschen dazu, etwa mal zwischendurch Aufgaben mit den Jungs machen, das ist eher bei Frau ihr Job. Aber es braucht ja dann gleich immer viel. Also die Wäsche macht sich nicht von alleine, sie wird nicht von alleine gehängt, sie wird nicht von alleine zusammengelegt. Das sind alles Sachen, die erledigen müssen werden. Und ja, auch wenn sie manchmal anscheisst, gemacht muss es gleich werden. Und ob jetzt ich oder die Frau, spielt am Schluss keine Rolle. Es muss einfach gemacht sein.
Wo ziehst du Linie? Ab wann wärst du Hausmann?
Ja, also, wenn ich wirklich nur noch daheim wäre.
Ja.
Ich habe ja genau gleich noch meine Freiheiten. Eben, ich kann Sachen, Termine wahrnehmen, wo notwendig sind. Und wenn ich einfach alles unter die Familie stellen müsste, dann wäre ich Hausmann. Ja. Aber das bin ich nicht.
Und das könntest du dir nicht vorstellen?
Ja, so ganz einfach Hausmann? Nein, schon nicht. Also, es gibt ja dann gleich auch noch schöne andere Sachen. Es ist ja schön, daheim zu sein und die Sachen zu machen. Aber eben, ein bisschen rauskommen ist auch gut.
Mhm. Und auch noch gefragt sein?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das gehört ja ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist ja ein bisschen, ja, Teil von meinem Sein. Eben. Du, die Leute kennen einen, du hast einen gewissen Widerwert, du hast noch Partnerschaften, die am Laufen sind. Und ja, dort ist so ein bisschen Präsenz sicher auch noch gut.
Ja, ja. Ja. Also du bist jetzt gerade auf dem Durchweg eigentlich. Wir nehmen das Interview auf, das Gespräch, während du eigentlich auf dem Weg nach Arosa bist, wo du gerade wieder einen Auftritt hast. Genau. Was ist das für ein Auftritt? Was machst du so?
Ja, das ist eigentlich ja, relativ entspannt. der Rainer Maria Salzgeber moderiert das Ganze. Das ist eine Bühne, ist eine kleine Gesellschaft. Etwa 35 Personen. Und dann gibt es dort so ein bisschen ja, ein Interview, wo ich ein Schwank aus meinem Leben erzähle und dann einen gemütlichen Abend zusammen sein, etwas trinken, etwas essen. Eigentlich recht easy.
Und coole haben, Sachen. Genau, und die Leute haben Freude, dich persönlich kennenzulernen.
Ich hoffe es, ja. Ja.
Aber das ist so Sache, so muss ich mir so ein bisschen deinen Alltag vorstellen, dass du vielseitige Anlässe
ja, viel.
Dabei bist.
Viel. Wir sagen, dass ich vielleicht 5, 6, ja, sagen wir mal zwischen 7 und 10 Anlässe im Jahr. Also von dem her ist das noch relativ schlank dort. Also mit 365 Tagen. Aber es sind sicher immer coole Anlässe. Du lernst wieder neue Leute kennen. Du kannst ein bisschen netzwerken. Und ja.
Ja.
Wärst blöd, wenn du das nicht würdest machen. Eben, es geht natürlich durch den Schwingerkönigstitel oder auch das, was ich erreicht habe, gehen natürlich schon extrem viele Türchen auf und manchmal muss man halt den Fuss bei einem haben. Hm.
Was ist das, was die Leute am meisten interessiert? Also einen Anlass?
Ja, oder? Das ist noch schwierig zu sagen. Natürlich jetzt nach karrieretechnisch eben, was machst du, was tust, wie geht es körperlich? Das ist eine der meistgenannten Fragen, aber das ist so ein Es kommt doch ein bisschen auf Gesellschaft drauf an, sicher.
Ja. Wie geht es dir körperlich?
Du eigentlich sehr gut. Das Einzige, der Rücken ist halt das, was bei mir rumzickt. Aber mit dem muss ich irgendwie lernen umgehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in meinem Alltag beeinträchtigt wäre oder so. Es ist halt manchmal hast du so Phasen, wo es besser ist oder wo es sehr gut ist. Und manchmal hast du Phasen, wo es halt nicht so gut ist. Aber mit dem lernst du irgendwie umzugehen.
Aber du siehst sehr fit aus. Wenn ich das darf mal so sagen.
Merci vielmals. Dankeschön.
Nein, wirklich. Ich habe mal gelesen, du hast mal gesagt, also nach deinem Karrierenende willst du auch wieder ein bisschen Gewicht verlieren.
Ja.
Wie viel hast
du? Ja, also ja schon. Das Ganze hat ein bisschen angefangen, so anfangs 23, wo ich ein bisschen mit der Ernährung anfangen umstellen. Und mittlerweile sind sie selber so. Ich kann das nicht sagen, ich bin wirklich schon lange nicht mehr auf der Waage gestanden, aber mir gehen Sachen wieder, die ich auch das letzte Mal vor, keine Ahnung, wenn ich an und ich kann zwischendurch wieder ein T-Shirt im 2XL kaufen, wenn es gross geschnitten ist. Also vorher hast du irgendwie ein 3 oder ein 4XL gebraucht. Also ich denke, das sind so zwischen 25 und 30 Kilo, die ich weniger habe.
Wahnsinn. Ist das übrigens auch ein Thema, wo die Leute immer wieder interessant finden? Wie schwer das du bist?
Ja.
Wie gehst du mit dem um?
Ja, das ist halt immer so klein. Vielleicht früher mehr das Thema gewesen als jetzt. Eben, viele kommen heute, hey, du siehst mega gut aus. Du hast abgenommen, auch Zeugs und Sachen. Und früher bist du halt so ein bisschen, bei mir manchmal war, bin manchmal aufs Gewicht und auf die Grösse reduziert worden. Mhm. Ja, gross, fast 2 Meter und irgendwie 150 Kilo. Manchmal auch ein bisschen mehr, plus, minus. Und ja, Das ist halt manchmal früher noch fast extremer gewesen als jetzt, das Gewicht. Aber ja, schlussendlich bist du so, wie du bist. Und klar, wäre es manchmal auch gegangen, wenn du 20 Kilo leichter wärst gewesen, aber dann zumal war es so ein bisschen Fluch und Segen zugleich gewesen.
Was war der Fluch gewesen? Oder weißt du, wenn du sagst, ich bin auf das reduziert worden, auf Grösse und Gewicht?
Ja, vielfach ist halt, direkt angetreten wird das nie, aber dann wirst du einfach auf das Gewicht reduziert. Ja, dann macht es nur mit dem Gewicht und mit der Grösse. Weißt du, im Schwingsport, ja, gross und schwer.
Ist ja logisch, dass der gewinnt.
Genau, richtig, so ungefähr, ja. Aber ich denke, wir haben ja 2-3 Beispiele, wo so Schwinger gibt, wo auch in meiner Range waren. Irgendwie um 1,90 und 150 Kilo. Und hat nicht manchmal so viel Erfolg gehabt wie ich. Und ich glaube, wenn man der Folge zählt, musst du technisch dann gleich auch noch etwas auf der Kiste haben, dass du dort herkommst, wo ich bin herkommen. Und das ist halt so ein bisschen das, was manchmal ein bisschen störend war.
Das hat dich ja getroffen, wenn das die Leute haben gesagt haben.
Ja, getroffen. Klar, du baust irgendwann schon ein Mäuerchen auf und das braut ab, aber irgendwo gramüselt es halt dann gleich noch im Hinterkopf. Und aber auf das Spiel hast du eigentlich nie einlassen müssen, weißt du. Du hast auch viel, sagen wir immer gesagt, die Schulterklopfer, die du hast gehabt, wenn du gewonnen hast, sind viel gekommen, sind dich auf die Schulter geklopft, hey, super gemacht und bravo, Zeugs und Sachen, dann bist du nur mehr dritt geworden. Und dann ist, was ist los gewesen, bist du nur mehr dritt geworden, weißt du. Also ich sage immer, ja, musst du dann zuerst auch dritt werden an einem Schwingfest. Das ist halt immer so die Frage, gell? Aber das musst du irgendwie können an der Lappe brauen.
Ja, aber das stelle ich mir wahnsinnig herausfordernd vor. Oder du hast ja die ewige Favoritenrolle gehabt, habe ich so das Gefühl.
Das ist so.
Stucki Christian ist immer auf der manchmal ganz offiziell, manchmal so auf der geheimen Favoritenrolle gestanden, egal was du gemacht hast. Ich mag mich erinnern, Burgdorf.
Burgdorf, ja. Kannst ja Burgdorf.
Da weiss ich noch, ich bin ja dem ESAF gewesen, da weiss ich noch, wie alle gesagt haben, ja, Stucki und so. Und da, mit dem muss man ja lernen umgehen, dass man nonstop irgendwie in dieser Rolle ist. Und eben wie du sagst, dass irgendwie auch die Leute nicht gut finden, wenn du nur Dritte wirst.
Ja, weißt du, am Ende mache ich es ja nicht für die Leute, ich mache es ja für mich. Und ja, klar machst du es einerseits auch ein bisschen, ich sage es nicht für die Leute, du machst es vielleicht auch ein bisschen für deine Familie. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung von der Familie ist anders als vom normalen Zuschauer. Klar haben sie gern, wenn du gewinnst, deine Familie, aber sie schauen es auch nicht so tragisch an, wenn eben mal Schwingfest nicht gewinnst. Und das ist halt, ich sage, beim aussenstehenden Zuschauer ein bisschen anders polen. Eben halt bei mir noch gerade durch die Grösse, durch das Gewicht, durch die Scheinung, hat jeder das Gefühl, ja, oder hat jeder das Gefühl gehabt, ja, der muss jetzt das Schwingfest gewinnen. Aber manchmal hast du auch einen schlechten Tag. Manchmal bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden, manchmal geht nichts. Bei mir hat es Tage gegeben, da bin ich morgen aufgestanden, da konnte ich Bäume ausschreissen, da ist es meistens nicht gegangen. Wenn ich das Gefühl hatte, du gewinnst keinen Blumentopf, habe ich das Schwingfest gewonnen. Also, das ist noch so lustig manchmal.
Interessant. Aber was liegt das?
Keine Ahnung. Das ist dann so ein bisschen auch das Selbstgefühl. Das, wie soll ich sagen, wenn du das Gefühl hast, ja, nimmst du es dann vielleicht auch nicht so ernst. Du hast das Gefühl, ja, heute gewinne ich eh nicht viel. Du kannst vielleicht loslassen und bist viel freier im Kopf. Ja, das ist vielleicht das, was dann ausmacht. Und heute, wenn du denkst, eben, hey, heute kann ich Bäume ausreissen, heute rocke ich das Ding, setzt dich ja schon selber unter den Rock quasi. Im Unterbewusstsein. Und darum war es manchmal wirklich noch lustig gewesen. Also, ja, das habe ich 2-3 Mal gehabt, wenn ich das Gefühl hatte, eigentlich müsste ich auch gar nicht aufstehen. Und am Schluss hast du Schwingfest gewonnen und hankerum, ja, eben, heute ist super. Am Schluss hast du irgendwie keine Ahnung. Zunächst älter, hast du den Kranz gemacht, aber sicher nicht zufrieden gewesen.
Aber was machst du ganz konkret, wenn du am Morgen aufstehst oder in deiner Aktivzeit, und du weißt, oh, heute ist jetzt aber irgendwie nicht so ein guter Tag, fühle mich nicht so weit. Wie bringst du dich mental oder körperlich in Schuss?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Meistens, ja, musst du einfach gehen. Du, also weißt, es ist, manchmal ist es ein Dürfen, manchmal ist es ein Müssen. Ich glaube, das kennt jeder Sportler. Ja,
ja, ganz grundsätzlich.
Und da musst du einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist ja schon, nicht nur beim Schwingfest so, das ist auch im Training so. Also ich weiss noch, in meiner Lehrzeit, ja, Forstwart gelehrt, da bist du mal im Winter, bist du manchmal heimgekommen, um 5:30 bist du in der Küche, da hast du gehockt, hast du etwas gegessen, bist fast eingeschlafen und dann hast du gewusst, hey, jetzt muss ich noch trainieren.
Oh.
Und dann musst du halt irgendwie können aufraffen und gehen. Und meistens ist es nur, bis du dort bist. Und dann geht es von selber, es ist dann wie ein Selbstläufer. Und das ist beim Schwingfest dann auch ein bisschen so. Also am Morgen, bis du dort bist, bis du den ersten triffst, bis der erste blöde Spruch kommt. Und dann bist du im Film. Weißt du, wie ich meine?
Aha.
Ob jetzt gut aufgestanden bist oder schlecht aufgestanden bist. Das kannst du dann eher, also, das hast du wie ausblenden. Du bist dort, du machst deinen Job.
Drei schicken,
genau.
Hast du während deiner Zeit irgendein mentales Training gemacht? Oder?
Ja, jein. Also ich hatte so eine Phase, da bin ich mal bei einem Sportpsychologe. Und nachher habe ich das eigentlich hinterher raus, ich das alles mit dem Tommy Herzog können machen.
Mit deinem Trainer?
Genau, mit meinem Trainer, wo ja, das hat einfach gematcht irgendwie, ich sage, charaktertechnisch, er ist eben selber Familienvater gsi, er war selber Spitzensportler gsi, er hat ein bisschen, ja, in die ganze Sache gesehen, er hat gewusst, wie es ist mit der Familie, wenn man Sport macht. Und das hat halt auch viel ausgemacht. Und der Tom ist derjenige, der hat mich auch immer können lesen. Weißt du, wenn ich morgen von Lies auf Beromünster bin gefahren, ich bin immer auf Beromünster trainieren, wenn ich bei ihm dort reingeschaltet bin, hat er 30 Sekunden gebraucht und hat gewusst, ja, heute ist gut, heute können wir volle Pulle geben oder heute ist einfach mal Low-Budget-Training dran, weil es ihm mental nicht so gut geht. Das hat er mir eigentlich immer angesehen.
Ah, das ist wertvoll.
Das ist natürlich extrem wertvoll, wenn du so einen Trainer hast. Ja.
Und das ist so faszinierend. Er hat das, mag mich erinnern, erzählt, nachdem du König geworden bist in Zug, was passiert ist an diesem Wochenende. Und dort hat er zum Beispiel ganz eine andere Strategie angewendet. Er hat erzählt, wie du hast Mühe gehabt, kurz vor dem Schlussgang, ja, dich zu konzentrieren.
Ja, das ist Achterbahn der Gefühle gewesen, gell? Ganz einen anderen Plan gehabt eigentlich. Also wie soll ich sagen, vielleicht von vorne, erst Tag super, also eben 4 gewonnen.
Ja.
Eigentlich erst gewesen nach dem ersten Tag, dann im 5. Gang hatte ich den Wiki schon gehabt, da habe ich gestellt. Im 6. Gang hatte ich den Armon gehabt, da habe ich auch gestellt. Und eigentlich so in der Regel mit zwei Gestellten.
Weiss man jetzt,
genau, der Schwingerkönig.
Klappt es vielleicht nicht. Für alle, die wirklich nie mit Schwingenbegriffen etwas am Hut haben, gestellt heisst, das ist wie unentschieden.
Unentschieden, genau.
Genau.
Und da habe ich mir einfach im 7. Gang oder nach dem 6. Gang habe ich mir ganz eine andere Strategie zugelegt. Ich habe gedacht, jetzt musst du einfach mal 2 Achen sabbeln. Und dann bist du genau gleich zuvor. Der Schwingerkönigstitel habe ich zwar schon wieder irgendwo hinter mir gelassen. Dann habe ich an den gewunken und dann habe ich den 7. Gang geschwungen gegen Schneider Toto. Ich habe dort nicht die 10 gemacht, weil halt Schneider Toto vielleicht gesagt, ja, aber hättest du doch die 10 mal in dem ersten Zug dann auf die Seite gebracht und habe einfach, wie wir sagen, den Gang am Boden fertig gemacht.
Was heisst das? Noch kurz.
Mit einem Schwung können zu Boden bringen, aber nicht direkt auf den Rücken.
Ah, und dann hast du
noch... Nicht die 10. Und dann bin ich einfach am Boden dran geblieben, weil der Schneider Toto ist nicht so eine gebige zum Schwingen. Vor allem noch gerade bekommst du vielleicht nicht noch eine zweite Chance. Und darum habe ich dann am Boden fertig gemacht, habe das 9-7-5 in Kauf genommen. Und erste Part erfüllt vom 7. und 8. Gang gewonnen. Und dann, als ich zur Arena auslaufe, kommt im Speaker der Rufer, dass eben Stucki wirklich Schluss gegangen ist. Und das hat mich total aus der Bahn geworfen. Einerseits mega Freude gehabt, andererseits hat es mich zu Tode angeschissen, weil wir eben nicht den Plan weggelegt haben.
Ja, aber... ja, aber das ist ja... Aber das ist ja wie, man kommt ins Finale und hat eigentlich die Möglichkeit. Ja. Und du, was hast denn du für einen Plan gehabt? Nicht ins Finale zu kommen?
Ja, natürlich mit dem Wissen, dass eigentlich zwei gestellte Gänge nicht länger. Eben, habe ich mich gar nicht mit dem befasst, dass ich noch in Schlussgang könnte kommen. Und
es ist aber lustig, dass was bei dir in dem Fall passiert. Du hast dich nicht nur gefreut.
Nein, überhaupt nicht. Hast du gewusst, ja, jetzt musst du wieder als Letzter duschen und das sind so Sachen, die... Nein, nicht falsch verstehen. Das ist mein grösster Erfolg schlussendlich.
Und auch dein grösstes Ziel. Und
mein grösstes Ziel, sicher, ja. Oder? Aber eben, ich habe nicht mehr damit gerechnet nach dem 6. Gang, dass ich noch in Schlussgang komme.
Mhm.
Und das ist dann halt so ein bisschen, ja, einerseits Konsternierung, andererseits Freude, Grennen, Lachen, das war alles dabei gewesen, wirklich eine riesen Achterbahn der Gefühle. Mhm. Und ja, der Tommy hat mich dort irgendwie können zweckbäppeln und ja, natürlich auch mit dem im Hinblick, eben der Joel hat dann irgendein Punkt 1,25 Vorsprung gehabt. Er ist irgendwie 12 Jahre jünger als ich. Oder 13 sogar. Und ich habe einfach gewusst, ja, ich war dann schon ein alter Mann gewesen, man hat gesagt, im Sport. Ich habe einfach gewusst, ich muss in den ersten 5 Minuten, wenn ich nicht nach 5 Minuten gewonnen habe, wird es hure schwierig. Mhm. Und das hat man natürlich auch ein die Szenarien im Kopf durchgegangen. Was willst du machen? Du musst angreifen. Und bla bla bla. Und irgendwie eben. Bin ich dort auch, bin ich näher raus, man hat es hergebracht, ich war fokussiert gewesen. Und lustig war noch, meine Frau hat mir dann nachher gesagt, dort, wo du zum Brunnen bist gelaufen, vor dem Schlussgang, das bist nicht da gewesen, das war nicht meine Regel gewesen.
Nee.
Einfach so wirklich eben in diesem Fokus innen, und dass wir das hergebracht haben, ist auch eine von meinen grössten Leistungen in meiner Karriere, wenn nicht die grösste. Dass ich mich wieder können, eben zwegraffen, dass ich das herbrauche.
Und so voll den Fokus finden.
Genau.
Und das haben wir einerseits strategisch miteinander besprochen vor dem Schlussgang, andererseits, glaube ich, auch physisch, hat er dich noch rasch in die Badwanne geschickt.
Genau, bin heute schnell gebetteln und runterkühlen, Cooldown. Genau.
Und er hat aber auch mental etwas gemacht. Er hat doch dir etwas erzählt, was dich komplett zu Tränen gerührt hat.
Oh, was hätten wir denn so viel gesehen, weißt du? Ich weiß nicht mehr. Weißt, hast du es aufgeschrieben?
Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich habe es im Kopf. Er hat irgendwie gesagt, irgendetwas wegen deiner Frau und wegen deinem Kind. Irgendetwas so. Und dich hat es mega geschüttelt.
Das ist möglich, ja. Ja, geschüttelt hat es mich auf jeden Fall 2-3 Mal dort. Und eben. Also, ich glaube, der Tom war dann noch der Einzige, der an mich herren ist. Und meine Leute vom BKSV, vom Bernisch Kanton Schwingverband, keiner machen und ja, schlussendlich ist es aufgegangen.
Es ist ja noch spannend, wenn du sagst, das ist so der Moment, so der fokussierteste Moment von deiner ganzen Karriere gewesen. Dort, wo du an den Schlussgang angetreten bist, wo nicht mal mit deiner Frau dich wieder gekannt hat.
Ja, ja.
Und das ist ja das Mentale, das man erreichen
will. Genau. Ist vielleicht vorher, wie soll ich sagen, ich bin immer extrem gerne schwingen, aber ich bin auch nie der gewesen, der, wie soll ich sagen, weißt, viel war ja die Rede gewesen, ja, weißt, wenn du nur ein bisschen geändert hättest, ein bisschen mehr investiert hättest und gemacht hättest, wärst du auch schon eher schwingen können geworden. Ja, das ist vielleicht so, aber dann hätte ich vielleicht, wäre ich vielleicht auch nicht schwingen können geworden, wäre mit 34 gar nicht mehr geschwungen. Mhm. Also, je nachdem, das kannst du jetzt auslegen, wie du willst, gell? Das ist so eine der Krux beim Sport irgendwie.
Ja, ja,
dass
genau.
Es manchmal einfacher tönt, als es ist.
Du bist jemand, der nahe am Wasser gebaut ist? Oder?
Es kommt aufs Thema drauf an, ja. Also es gibt auch, es gibt sicher Sachen auch, wo mich zu Tränen rühren. Das kann, je nach Situation, kann das schon nur irgendein Zeichentrickfilm sein oder so. Ja, es kommt immer auf die Tagesverfassung an. Oder sicher auch ja, Bilder, die man nicht so gerne sieht. Wenn es mit Kindern zu tun hat, das sind auch so Sachen, da drückt es mir etwa schon eine Träne vor. Aber sonst, sage ich von mir, ich bin relativ pragmatisch. Ich kann mit gewissen Sachen pragmatisch umgehen, weil es einfach dazugehört. Also, ja.
Mhm. Ich frage auch, weil ich habe gerade letzte mit Stefanie Stahl, so eine Psychotherapeutin und Bestsellerautorin, so ein Gespräch geführt und sie hat, Männer hätten weniger Zugang zu ihren Gefühlen.
Ja, das ist gut möglich, ja.
Genau, ich wollte es jetzt auch nicht pauschalisieren. Aber wenn du das so erzählst, wie das dort abgelaufen ist, kurz vor dem Schlussgang und eben du dann auch hast können Tränen zulassen in dem Moment. Ich habe mich gefragt, was du für einen Zugang zu deinen Gefühlen hast.
Ja, ich glaube, das sagt ja nichts. Oder das sagt ja nichts über eine Person aus, wenn du grennst. Also manchmal ist grennen besser als lachen. Also wenn du, keine Ahnung, wenn du die Finger schnitzt, was weh tut, ja. Ist das besser als, ja, nein, weißt, verstehe mich nicht falsch, aber ja. Das sind so Sachen, der eine nimmt es so, der andere nimmt es so. Also klar, musst du manchmal in dich gehen und dann denkst du etwas und dann hast du so ein bisschen ein Gefühl, wo du denkst, jetzt drückt mir den Tränen führen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ein Mann immer muss stark sein muss. Ich glaube, es ist, ja, eben, wie gesagt, da darfst schon mal Gefühl zulassen, darfst schon mal rennen. Also, das ist, why not?
Ist das ein Bild, wo dir auch in deiner Kindheit und Jugend schon vermittelt worden ist?
Nicht immer.
Oder so, etwas, was dir selber irgendwie für dich wichtig geworden ist mit der Zeit? Dass der Mann nicht nur muss stark sein muss.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, heute mit der fortschrittlichen Emanzipation ist ja, wird der Mann nicht mehr so beansprucht, wie es früher mal war. Als quasi, blöd gesagt, Beschützer von der Frau oder was auch immer.
Aha.
Heute sind die Frauen so selbstständig und viele Frauen sagen, man brauche ja keinen Mann mehr. Also von dem her denke ich, ist es so, wie es ist. Also wenn du mit dem so kannst umgehen, ja, dann gehe ich mit dem so um, aber für mich ist es nicht, wenn ich rennen will, dann renne ich, wenn ich lachen will, dann lache ich. Also, ja, oder wenn ich stark muss sein, dann muss ich stark sein. Also das hat ja viele Facetten, das Ganze.
Ja, aber das zeugt ja davon, dass du sehr bei dir bist.
Ja, ich glaube schon, ja. Also ich könnte jetzt nichts anderes sagen, ich bin nicht irgendwie ein Traumtänzer, ich bin manchmal schon meistens so realistisch und ja.
Hat es einen Moment gegeben in deinem Leben, wo du dich überschätzt hast? Oder wo du...
Ja,
etwas hast du wollen sein, wo aber eigentlich gar nicht Kriegelstück ist?
Nein, ich glaube es nicht. Also ich bin mir eigentlich immer relativ treu geblieben. Ja, ich bin nicht einer, der unbedingt sehr gerne manchmal im Mittelpunkt steht. Wenn es viele Leute hat, bin ich manchmal nicht so wohl. Eben, das sind auch so Sachen, das sieht man manchmal von außen nicht, aber in mir innen sieht es ganz anders aus. Wenn du einen Tag hast, wo du hinten viele Leute siehst, wo, wie soll ich sagen, ja, gehst an eine Bea, blöd gesagt.
Also die Messe, die Herbstmesse.
Ja, das ist wie Dolmatz, St. Gallen. Mhm. Nein, nicht bei Herbstmesse, Frühlingsmesse. Die ist jetzt da gerade wieder.
Okay.
Und dann bist du dort entweder alleine oder mit der Familie und dann irgendwann, ich sage immer, ja, irgendwann ist mein Selfie-Kontingent aufgebraucht. Weißt du, was so, wenn du dann nicht mehr alleine oder mit der Familie dort kannst sein, wenn du quasi mehr Zeit in die anderen investierst, dann greife ich dann wie die Flucht. Dann sage ich, es ist gut für mich, komm. Wir gehen mal. Weil dann wird es dann mühsam und dann schießt es mich an. Aber das kannst du manchmal nicht gegen raustragen. Weißt du, wenn jemand zu dir kommt, dann bin ich der, wenn einer kommt, du kannst schnell ein Selfie machen. Ja, gut, machen wir. Kein Problem. Dann bin ich immer zu haben dafür. Aber einfach manchmal ist es so, eben das. Für mich mein Selfie-Kontingent aufgebraucht. Und dann sieht es dann eben auch ein bisschen anders aus drin, als wie es vielleicht von außen aussieht.
Ja, ja. Ja, das kann ich mir so gut vorstellen. Und die einzige Strategie ist eigentlich zu gehen.
Ja.
Es gibt gar keine Möglichkeit, um irgendwie so einen Anlass anders zu geniessen, oder?
Ja, also weißt du, es ist nicht so, dass es mich anschießt. Aber es ist einfach irgendeinisch.
Die Social Battery, wie man so schön
auf Englisch sagt. Ist dann einfach irgendeinisch gut für mich und.
Und du kannst dich auch nicht so gut verstecken mit deiner Größe.
Ja, richtig. Ja. Manchmal denke ich schon, es wäre noch cool, wenn manchmal irgendwie nur 1,75 wärst, irgendwie 70 Kilo, dann könntest du so durch, ohne dass du auffällst. Aber das ist jetzt nicht so. Weißt du, ich meine, mit dem musst du auch umgehen. Und ja, es ist jetzt einfach so. Und es ist auch cool, wenn die Leute kennen, aber manchmal ist es einfach ein bisschen zu viel.
Du wirst als lieber Kaib wahrgenommen, sagst du auch selber über dich. Da habe ich auch schon sehr viel gehört sagen über dich, wenn man dich kennengelernt. Also ich glaube so jetzt auch, lieber Kaib ist jetzt so ein Floskel, verstehe mich nicht falsch.
Kein Problem.
Aber einer, der sehr gut mit Menschen kann, sehr gut gerade ins Gespräch kommt, eben sehr offen wirkt. Und jetzt finde ich es schon noch interessant, wenn du sagst, natürlich geht es bei mir irgendwie auch teilweise anders ab. Ist das auch manchmal das Gefühl, dass du mehr gibst, als irgendwie selber auf dich schaust?
Das ist gut möglich, ja. Ich bin so, ich sage jetzt mal, 65% Geber und 35% Nehmer.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist ja auch gut so. Also mir stört es ja auch nicht gross. Also ich gebe sehr gern und ich bin auch einer, der mich eigentlich nie über einen Chef auf anderen stellt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, durch das, dass ich ein bisschen gut war in einer Sportart, dass ich jemand anders behandeln muss, als dass ich auch behandelt werden wird. Also, dann ich koche nur mit Wasser und bei mir ist es so, wenn ich aufs Häuschen gehe. Also von dem her,
aber du kochst gut mit Wasser, habe ich gelesen. Sogar Mio macht Interviews mit dir.
Ja, ob es dann so gut ist, wie sie schreiben, ist die zweite Frage. Nein, aber ich glaube einfach, du musst Leute so behandeln, wie du gerne behandelt werden. Und das ist so klein, und die nicht irgendwie eben, nur weil du ein bisschen gut bist, einen halben Meter am Boden schweben, finde ich nicht so cool.
Ja, das hat ja mit dem Naturell zu
tun. Genau, mit dem Charakter. Und weißt du, ich sehe es ja auch, ich bin noch gerne in der Sportwelt daheim und ich bin auch, wie soll ich sagen, auch sehr gerne. Wir sind fußballbegeisterte Familie, Gieler Schutten beide. Wir gehen viel gelb-schwarz schauen. Und auch dort, weißt du, eben Vorbildfunktion, wo gewisse, ich sage es mal, Protagonisten haben aus dem Fußball, ist für mich manchmal nicht so, ist noch schwierig zu übernehmen, weil du hast zwei Gielen, die schütten und die haben die als Vorbilder und ja, es sind eher so Allüren, die sie annehmen, wo ich muss sagen, ja, es ist einfach nicht, es ist nicht so, wie es scheint, nein, schlussendlich. Also, die haben für mich zum Teil keine Vorbildfunktion, weil sie halt so sind, wie sie sind. Klar können die Gielen gut schütten, aber nur weil sie gerade einen Ball können stüpfen, gibt es ihnen nicht das Recht, von oben herab andere Menschen zu behandeln.
Ja. Findest du allgemein das ein Thema in unserer Gesellschaft, dass wir, weiß auch nicht, ein bisschen netter sein können miteinander?
Auf jeden Fall. Ich glaube, heute die Nettigkeiten, wie soll ich sagen, ich bin ein Dorfkind, ich bin im Dorf aufgewachsen. Da kennt jeden. Und wenn du dort mal nicht gegrüßt hast, dann ist das schon recht. Nicht gerade die Kacke am Dampfen gsi, aber es ist einfach nicht so gut angekommen. Ich glaube, heute eine Nettigkeit austauschen, auch schon nur, auch wenn es nur ein Grüssen ist. Also, wenn du am Laufen bist, oder auch, ich bin viel mit dem Velo unterwegs im Dorf, in Lies, und da grüße ich einfach.
Mhm.
Und die Leute haben Freude, die Leute haben ein Smile im Gesicht, oder sie zum Teil eine Stunde, dass jemand grüßt. Und das ist halt so ein kleiner Macken von mir, aber ich glaube, es tut nicht weh, es kostet auch nichts.
Ja. Wie ist das Leben zu einem, wenn man zu anderen Menschen nett ist?
Gut.
Das ist jetzt wieder so ein Moment, wo ich mich selber so sehe, so eine hochphilosophische Frage stelle. Das ist gut.
Ja, nein, ich glaube...
Es gibt nicht viel mehr zu sagen.
Nein, es gibt auch nicht viel mehr zu sagen. Ich glaube, eben, so... Wenn du dann mit Menschen freundlich gesinnt gegenüber trittst, kann ich damit besser umgehen, als wenn ich jeden würde abfuhren und machen und tun. Es gibt auch genug Leute, die schlecht gelaunt sind, aus welchen Gründen auch immer, wo es dann manchmal schon zu spüren geben. Also, jetzt nicht unbedingt in meinem Fall, jetzt das noch nicht so manchmal erlebt, aber eben jemand, der sonst so unzufrieden ist und was auch immer. Ja. Schlussendlich hat das Gegenüber vielleicht nicht viel dafür, dass es dir schlecht geht.
Mhm. Ja, das ist schon auch etwas, was ich wahrnehme, dass man irgendwie meistens in seiner eigenen Welt ist und glaub gar nicht viel damit zu tun hat, irgendwie unfreundlich zu sein und gleich irgendwie, ja, dass das so ein bisschen unfreundlich wirkt.
Ja, das kann durchaus sein, ja. Also du meinst es vielleicht nicht so, aber es kommt so rüber.
Ja.
Es kommt vielleicht bei mir manchmal schon, weißt du. Also eben, weil ich habe nicht immer ein Smile auf dem Gesicht, wenn ich irgendwo durchlaufe. Aber heute ist es so, ja eben, wie soll ich sagen, manchmal ist es extrem schwierig schon rum, wenn ich es vergleiche, früher Zug fahren und heute Zug fahren, also früher bist du etwa an einem Ort suchen gehockt und bist du ins Gespräch gekommen.
Ja.
Und hast dann irgendwie Zeit vergessen. Auf einmal merkst du, ich bin schon zu Bern. 20 Minuten einfach Tag durch. Aha. Und kannst du irgendwo in ein Zugabteil hocken und...
Und du kannst fragen, ist da noch frei? Und es kommt immer eine Antwort.
Genau.
Das habe ich
erlebt. Der Rucksack noch viel. Wird vielleicht nicht vorgeräumt oder dann wird einfach der Rucksack wortlos fort. Und du siehst genau den Gedankengang, ah Mann, muss jetzt du sich da herhocken? So nach dem Motto, das finde ich eben schon, das ist schon nicht so sexy für unsere Gesellschaft, wenn man das Zwischenmenschliche verliert und halt auch eben dort auch ein Jung und Alt kann zusammen hocken und vielleicht über etwas diskutieren danach. Geht jetzt bei mir manchmal vielleicht ein bisschen länger, weil ich halt eben
Die Leute sowieso.
Die Leute mehr kennen und vielleicht...
Und dich sowieso ansprechen, oder?
Teils. Also es ist...
Wir sind immer noch in der Schweiz, oder?
Genau, also. Und das ist ja wirklich, eben, ich finde es wirklich manchmal noch cool, wenn du dann mit irgendjemandem auch nur 20 Minuten kannst schnurren. Das ist, ja, nicht gering immer im Handy innen gehabt, im Zug innen. Du hast mit jemandem können austauschen. Eben, ein paar Sätze mit dem gewechselt, der hat Freude, der Tag ist vielleicht gerettet für ihn. Und ja, und für dich ist es auch gut gewesen. Also.
Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass gerade du in deiner Position und mit deinem Bekanntheitsgrad ja dann eben sehr viel auch so einen Moment erlebst, wo du vielleicht gar nicht willst unbedingt, gerade in dem Moment sozial zu sein. Gibt es einen Moment, wo du sagst, hey, nein, das bin mir jetzt zu viel, jetzt abgesehen von der Frühlingsmesse, sondern wo du irgendwie findest, ich will jetzt gar nicht unbedingt reden, ich will jetzt ein bisschen für mich sein.
Ja, das gibt es natürlich auch.
Und was machst du denn?
Wieder schicken.
Ja, jetzt bist du wieder.
Weißt, ich bin nicht der, der ich kann auch nicht sagen, doof. Das ist halt nein, so mein Naturell. Dann machst du halt einen guten Minute zum schlechten Spiel. Weißt du, was ich meine? Klar, du kannst auch nicht. Ich bin nicht der, der ihm sagen kann, doof. Ja.
Aha. Dann kommen die
5 ab, blöd gesagt. Ja, jetzt scheiß Tag, schlechte Laune. Das kann ich nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch nicht. Das ist ja nichts Verwerfliches, aber manchmal ist es so, eben, dann schickst du dich rein. Es ist part of the game, dass du halt manchmal ja nicht gleich gelaunt bist jeden Tag. Und das hat ja jeder Mensch hier auch. Das ist bei mir auch so. Ich kann es vielleicht ein bisschen besser übertünchen, also überspielen, das Ganze.
Die 65%, die du vorher angesprochen hast, die dann im G bist.
Ja, dann sind es dann vielleicht 70 oder 80.
Ja. Und merkst du dann aber auch, dass dir das dann auch wieder gut tut, am Schluss, wenn du dich reingeschickt hast?
Ja, sicher. Ich glaube, es ist ja dann eben, manchmal gibt sich ja dann irgendeine Konstellation daraus, wo du nicht erwartet hättest. Weißt du, irgendwie eben, dass der vielleicht dann noch einen kennt, den du kennst, und dann kommt, ja, weißt du nicht mehr. Und das ist ja so, ja, es ist ja dann auch eben, es ist ein Dreischicken, es dich darauf einlassen, und das musst du einfach irgendwie können. Und das geht bei mir relativ gut.
In deinen Worten, wo entwickeln wir uns hier als Gesellschaft, wenn wir eben im Zugabteil ja nicht miteinander reden und vielfach mit den Handys beschäftigt sind?
Ja, einfach das Sozialleben geht komplett an, habe ich das Gefühl. Also wie soll es sein, das soziale Leben? Es sind einfach Momente, wo du die Chance vergisst, vielleicht etwas Neues lernen zu kennen, auch wenn du nur im Zug oder einmal im Leben siehst, ein Wort mit dem zu wechseln, geht irgendwie verloren. Und das ist ja genau die Basis, wo wir immer, die zwischenmenschliche Basis, die ja, extrem schwierig ist heute. Eben, heute hat der Gring alles, oder jeder hat den Gring im Handy im Zug oder auf der Straße. Wenn du schaust, heute läuft jeder Zweite mit dem Handy über den Fußgängerstreifen, schaut nicht links, nicht rechts. Der Autofahrer sollte anhalten oder was auch immer, obwohl er es nicht geschaut hat. Ja, das sind so Sachen, hey, denken ein bisschen mit. Sind nicht nur, du bist nicht alleine auf der Welt, du hast noch keine Ahnung. In der Schweiz noch 9,5 Millionen andere, die da sind.
Lieber einen Podcast hören werden, unterwegs sein. Gerade wie jetzt, das wahrscheinlich ganz viele Leute machen.
Ja, das ist halt vielleicht auch ein Beispiel von der Zeit, eben, dass man sich informiert und macht und tut, aber auf welche Kosten? Weißt du, was ich meine? So, klar hast du deine Freunde, deine Kollegen und was auch immer, aber ich glaube, das Ganzheitliche gesehen, das ist manchmal noch schwierig. Und klar ist, Vorurteile sind halt manchmal auch, die vorherrschen. Wenn du jemanden siehst und denkst, oh, der ist mir jetzt gar nicht sympathisch, aber komme ich nicht mit dem ins Gespräch, weißt du, so. Und dich dann darauf einlässt, auch wenn er nicht sympathisch ist, auf einmal denkst, hey, das ist eine geile Sicht. Also, ja, weißt du, was ich meine? Wenn du es nicht machst, dann kannst du es nicht herausfinden.
Ja, aber das finde ich jetzt mega schön, oder? Das ist ja das, was ich ganz fest glaube, wenn wir uns außerhalb von unserer Bubble immer wieder auch auf Gespräche einlösen.
Konfrontation stellen.
Ja, und etwas lernen voneinander. Ja. Dann kommen wir weiter.
Aber wenn es nur ein offenes Ohr ist für 5 Minuten. Wenn einer in Chile gerannt hat, ja.
Wenn einer in Chile gerannt
hat. Ja, wie manchmal, wie soll ich sagen, ich bin auch schon in der Situation gewesen, da bin ich zu Lies, wo ich wohne, auf Post, und dann bist du mit dem Velo unterwegs und dann auf einmal ruft einer deinen Namen, drehst, dann steht dann neben dir. Und dann erzählt er deine Lebensgeschichte.
Ja.
Die Frau steht nebendran und schon. Da komm jetzt, lass jetzt in Ruhe, weißt du? Ja, dann lass ich halt zu. Ihm tut es gut. Du denkst vielleicht, ja, gut, okay, aber ja, wenn es ihm doch gut tut, sind 3 Minuten vom Leben.
Und im besten Fall hast du noch etwas können lernen dabei.
Genau. Und er hat sie können mitteilen.
Wie bringst du es deinen Buben bei? Wie bringt ihr das euren Söhnen bei, du und Cecil?
Ja, das ist noch schwierig, weißt du. Ich glaube, heute eben. Heute ist es ganz anders, als als ich in diesem Alter war. Du hast eben, wie man schon vorher wieder gesagt hat, das Handy ist so allgegenwärtig. Es ist extrem schwierig, eben ein 13-jähriger Sohn, pubertierend. Manchmal schwierig, aber ja, es geht auch nicht gleich. Und da ist halt die Aufmerksamkeit von ihnen manchmal nicht so da. Ich verlange nicht viel. Ich wiederhole es dann einfach immer. Eben. Wie bei mir ist es so, grüssen und merci sagen. Ja. Das sind die zwei Sachen, die ich von meinen Gielen blöd gesagt verlange. Wenn wir fortgehen, Six am Tisch, kann ich noch, darf ich bitte noch ein bisschen Wasser haben? Einfach so solche Sachen, das Grundlegende. Ich verlange sonst nicht mehr, aber einfach so, das muss einfach sein. Und wenn wir halt unterwegs sind, ich grüsse und manchmal höre ich es ja nicht. Weil ich vielleicht zu laut bin, weiss es auch nicht. Aber einfach auch dort, wenn ich da gar nichts höre, dann sage ich, wir grüssen oder nicht. Einfach so, ja. Und täglich grüsse das Murmeltier, wir wiederholen es tausende von Mal, aber irgendwann können sie es dann.
Steht der Tropfen.
Hüllt den Stein, genau. Richtig.
Was ist das, wo deine Eltern dir auf die Art und Weise mitgegeben haben, immer wieder wiederholend?
Ja, sicher etwa das Gleiche. Also eben halt, dass, wie soll ich sagen, in Gesellschaft, das Grüssen, klar, das nicht irgendein, wie soll ich sagen, ich bin so einer gewesen. Also wir sind viel gelaufen am Sonntag, Standardstrecke, Münzigen, Bern, Raren an.
Wie lange ist das?
Keine Ahnung, anderthalb, 2 Stunden oder so.
Oh, ja, aber schon.
Jeden das ist regelmässig.
Ja. Das hat dazu gehört.
Aber super, weißt du, ich will es nicht missen. Und dort eben, das waren so Sachen, gewesen, da bin ich gelaufen. Und ja, dann wirklich, ich habe sogar noch die Hunde gegrüßt. Weißt du, so. Und das ist so, das bleibt eben, weißt du, das ist schon heute noch so. Eben, wenn ich irgendwo unterwegs bin, je nachdem, habe ich mich manchmal zurück, aber das Grüß ist einfach so, das ist bei mir so drinnen geblieben irgendwie. Und darum verlange ich das irgendwie auch.
Ja.
Weil es halt, ja, es tut nicht weh und es kostet nichts. Die Leute sind erstaunt und die haben Freude und die denken, das ist eine komische Sicht. Ja, schlussendlich muss es für mich stimmen.
Ja, und sogar die Hunde haben Freude.
Genau.
Du bist im 800 Seelendorf aufgewachsen, in Diesbach bei Büren. Der Vater war Schlosser. Die Mami hat daheim geschaut und war Böstlerin.
Genau.
Und du hast eine Schwester gehabt, eine ältere.
Genau. Ja, so immer noch.
Entschuldigung. Aber damals schon. Was hast du für Erinnerungen? Was ist so das, was dir als erstes in den Sinn kommt, wenn wir über dein Kinderhaus reden?
Ja, sicher.
Abgesehen vom Sonntagsspaziergang.
Schöne Jugend, super. Wir sind in einem super Quartier aufgewachsen, haben extrem viel Kinder gehabt. Eigentlich so ein bisschen bei jeder Alterskategorie von, ich war der dritte jüngste. Und es war eine super Gemeinschaft, so eine Jugend-Community. Weißt du, irgendwie bist am Abend bist du draußen und dann hast du gewusst, wenn es dort pieft, dann muss der haben. Und hast du gewusst, jetzt musst du auch da haben. Aber dann hast du wirklich relativ frei aufgewachsen. Eben. Bist heim, geh essen, wenn es noch nicht dunkel war, bist wieder raus, bist wieder irgendwie ein Köbeli umspielen oder Versteckis oder was auch immer. Wirklich extrem cool gewesen. Und ja, halt das Dorfleben, du hast ihn gekannt, das war cool gewesen. Und du hast ein super Kind gekannt.
Das ist schon schön. Das mag mich auch erinnern, so dass mit gleichaltrigen Kindern einfach so im Quartier rum. Genau. Haben wir auch so ein Projekt gemacht? Wir haben gesehen, wir haben zum Beispiel ein Busprojekt gemacht, der Mario, ein Kollege und ich.
Das Busprojekt?
Er hat einen Anhänger gehabt, weißt du, am Velo.
Ja.
Und ich habe einfach ein Velo gehabt und dann haben wir so Busstationen eingerichtet und haben die Leute rumgefahren zum Beispiel.
Okay, nein, das haben wir nicht gemacht. Wir haben nebendran haben wir Ding. Ein Kollege hat, sein Vater hat eine Dachdeckbude gehabt und dann haben wir dort, ja, wir haben dann irgendwann mal ein Gartenhäuschen gebaut, so eine eine Baumhütte, die nicht im Baum oben ist, war einfach schön unter dem Stamm an und ja, so solche Sachen gemacht. Oder dann sind wir irgendwie nebendran, haben wir eine Grube gehabt, da sind wir mit dem Velo drin oder kaputteln oder einen Bach hängern. Dann bauen. Also solche Sachen haben wir dann schon öppe gemacht. Und sehr natürlich auch viel auf dem Schuhplatz oder auf dem Hockeyplatz gesehen, die Espen. Und Nachmittag lang hockeilen und schuppen.
Du hast, du hast neben dem Schwingen ganz viel anderes gemacht, wie zum Beispiel über die Schutte.
Genau.
Mit 7 hast du angefangen schwingen, dein Vater hat schon geschwungen.
Und auch angefangen schutten mit 7.
Und auch angefangen schutten. Also mit 7 ist es eigentlich losgegangen.
Nein, ich bin gerade unterhalb vom Schuttplatz aufgewachsen.
Aha.
Also das DSB, ja.
Also die Schutte eher wegen den Kollegen und Schwingen eher wegen dem Vater?
Ja, auf jeden Fall, ja. Das kann man so sagen.
Und du hast ganz vor, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon eine halbe Stunde her, in dem Gespräch gesagt, man hat dann damals, so in deiner Jugend, dir immer wieder gesagt, ja, du müsstest dich halt ein bisschen mehr fokussieren und ein bisschen mehr trainieren.
Ja, das ist so, also in der Spätjugend, sage ich mal, zwischen 20 und 30 ist das gewesen, ja.
Aha, das ist noch nicht eng.
Nein, das ist noch
dort
nicht
eng. Dort ist es wirklich, dort ist es so ein kindliches
genau.
Also Innenkommen in die Sportarten.
Der Sport an und für sich hat sich ja nicht geändert, aber einfach Trainingsmethode, die Professionalität, das ist im Vergleich zu dem, was ich, also ich sage jetzt mal, eben, ich sehe es jetzt heute bei den Jungschwingern, das ist heute Jungschwinger, die gehen zum Teil 3-4 Mal in der Woche trainieren, die für Schwingen.
Wie alt sind die, wenn die Jungschwinger
sind? Ja, die sind zwischen 7 und, nein, zwischen 6 und 15, 16, ja, mit 16 bist du Nachwuchsschwinger und ich bin mit, ja, 13, 14 bin ich vielleicht zweimal trainieren, schwingen.
Aha.
Und noch einmal schütten. Und heute haben sie zum Teil 3-4 Mal Training und das hat sich schon extrem geändert, weißt du. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Es darf einfach, ich habe manchmal das Gefühl, sie können heute viel zu wenig Kinder sein, manchmal. Wenn der Sport schon zu viel einnimmt, sei es, jetzt vielleicht im Schwingsport ist es vielleicht noch nicht gerade so, aber wenn ich schaue, Fußball, Junior Schutterbeiter, der eine ist noch in der Auswahl und dort kommt einer so, ja, geil, so mit 11, 12 muss man sich dann langsam entscheiden, ja, sorry, der ist 12. Aber dann einer mal den Sprung schafft, irgendwo her, nur weil er jetzt in dieser Auswahl ist. Ich glaube, das Wichtigste ist heute dran, dass sie einfach Freude haben und gerne gehen. Und auch wenn das nur einmal in der Woche ist, ich glaube, es braucht Freunde, es braucht Schule, sie müssen noch Aufgaben können machen. Das sind also so Sachen, wo ich manchmal das Gefühl habe, ja, wenn bringen sie das alles unter einen Hut.
Das ist krass.
Und das ist so klein drum, lass sie Kinder sein, lass sie auch mal am Nachmittag halt zu den Kollegen gehen und halt, wenn sie es anschießt, ja, dann schießt es halt manchmal an. Und dann musst du sie motivieren oder sagen, oh, schau, komm, heute gehst du halt nicht trainieren, nächste Woche wieder. Einfach so Sachen. Das ist bei uns noch viel einfacher gegangen, habe ich das Gefühl. Heute wird viel mehr verlangt, habe ich das Gefühl.
Merkst du auf der anderen Seite, dass das Niveau auch steigt? Also sind denn die besser?
Ja, es gibt schon solche, die sicher besser sind, aber es gibt es ja immer, weißt du, wenn du so ein gewisse Talent hast, wenn du das, bei uns im Schwingen sehen, wenn du so ein Gespür hast für den Sport, eine Affinität, ja, dann ist natürlich etwas anderes. Da geht dir auch viel lieber. Aber jetzt einer, wo du siehst, ja, der wird auch nie einen eidgenössischen Kranz machen. Und halt nur einmal gegen trainieren, weil er halt vielleicht, ja, auch nicht falsch verstehen, Bewegungslegastheniker ist. Der ist es halt so, aber er kommt wenigstens. Er macht etwas, er hat Freude dran. Und dann ist doch das Scheisse gleich. Also der eine mehr investieren oder der andere einfach sein Training machen. Also, ja. Und diesen Gap müssen wir irgendwo machen im Kindersport.
Ich finde es jetzt erfrischend, wie du das sagst. Weil ich höre natürlich auch Jungtrainer, die sagen, ja, man muss den jungen Menschen sehr schnell klar machen, ob sie Talent haben. Und wenn sie keinen haben, dann müssen sie gar nicht mehr kommen.
Ja, das finde ich eben auch eine scheiß Aussage. Schau, ich glaube, es ist ja heute, man kann heute so viel machen. Du hast Möglichkeiten, sind ja so riesig. Du kannst hocken, du kannst shooten, du kannst schwingen, du kannst Horn raus, du kannst Golf spielen, Tennis spielen. Es gibt so ein enges Spektrum. Und vielleicht bist du in der falschen Sportart, vielleicht wärst du, keine Ahnung, im Dart spielen besser als im Tennis oder im Shooten. Aber wenn du es doch gerne machst, ja, spielt es doch keine Rolle, ob jetzt du gut bist oder nicht. Heute ist es halt auch noch viel direkter, sage ich mal, bei den Jugendlichen. Ja, sie sagen einfach, was sie denken, und wenn du scheiße bist, Dann bekommst du so zu spüren, habe ich manchmal das Gefühl, weil es nicht immer schön ist. Aber ja, soll dir ja nicht der Verleider mal, wenn du den Sport gerne machst, ja, dann mach ihn einfach, ob du jetzt gut bist oder nicht.
Voll.
Und das ist ja so, ja. Es wird heute viel zu früh gesibbelt, habe ich das Gefühl. Im Sport eben, sei es Hockey, Schutten, eigentlich in allen Sportarten. Also, und auch drauf drücken. Also, wenn ich bin auch dafür, dass man Sport macht, aber ja, ich habe noch ein Leben nebendran. Also, ich meine, jetzt 6 Mal in der Woche oder 7 Mal in der Woche mit dem Blöd gesehen, auch nicht falsch verstehen. Die Aussage, nicht falsch verstehen. Ich meine, nicht 7 Mal mit meinem Kind dort hergehen. 2 Mal in der Woche dort in das Training, 3 Mal in das Training und dann noch zum Sportpsychologen oder was auch immer. Ja, es sind Kinder. Also, du weißt ja dann nicht, wenn die Eltern manchmal schon zu viel drücken und zu viel das Gefühl haben, ja, mein Kind muss dem mal dort und dort her. Ja, irgendwann verleiht es dann vielleicht mein Kind auch.
Ja.
Habe ich das Gefühl. Also, ich schaue es ein bisschen so an. Und darum, ja, sie sollen das machen, was sie gerne haben. Und ich bin auch dafür, dass sie, wenn sie etwas anfangen, dann sollen sie so durchziehen, eine gewisse Zeitspanne. Und nicht nach dem 2. Mal sagen, oh, das scheisst mich an. Dann kannst du sagen, hey, schau, wir haben einen Deal gemacht. Du kannst das machen, aber dann machen wir es eine Saison lang. Und wenn es dir nicht mehr passt, dann kannst du hören und dann suchen wir etwas anderes. Aber nicht einfach gerade, ja, jetzt gehe ich ins Training ins Judo und ins Training ins Handball und dann gehe ich dann noch ins Karate. Das dann schon nicht. Das ist ein bisschen gewisse Konstanz, sollte es dann schon drin haben. Und, aber sie soll doch etwas ausprobieren.
Ja. Wie frei hast du dich gefühlt als Kind und Jugendliche im Schwingen? Weil ich habe mal gelesen, du hast erzählt, dein Vater war zum Beispiel der grösste Förderer gewesen
von aber dir. Aber der grösste Kritiker, aber das ist ja normal.
Und, aber relativ streng, was das anbelangt, oder?
Ja, streng. Das ist immer schwierig zu eruieren. Aber klar, mein Vater hat nie viel verlangt. Klar hat er etwas verlangt, aber sie sind auch gegen mitgekommen. Also ich glaube, das ist ja das Gegenspiel heute, dass man seine Kinder begleitet, wenn sie Sport machen, finde ich. Das gehört dazu. Also du hast ja nicht King und dann kannst du sagen, hey, ah, du hast heute einen Schwingfeld. Du könntest den mitnehmen und du machst dann einen schönen Tag und dein Kind ist Mutterseele alleine irgendwo auf einem Schulplatz oder auf dem Schwingplatz oder wo auch immer. Also das geht für mich auch nicht. Aber weißt, irgendwann konnte ich es dann so können betiteln mit meinem Vater. Wenn ich fragt, hast du einen Eidgenoss gemacht? Oder wie manchen Kranz hast du gemacht? Weißt du, wie ich meine? Also, es tut es dann einen wieder legen. Irgendwann ist, du bist klar in dieser Position, muss es ja dann. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschrittener, aber dass er natürlich, wenn er dann zumal vielleicht auch nicht anders gelernt, ich will meinen Vater wirklich nicht missen, aber dann zumal ist es halt so gewesen, er hat es nicht anders gelernt und hat er etwas gegeben, aber hat er etwas gefordert. Aber das ist ja auch nicht das Schlechteste.
Was hat er gefordert? Was war streng gewesen?
Ja, streng gewesen. Also weisst, wir haben, muss ich sagen, wir haben manchmal einen schlechten Tag gehabt, ja, dann war er auch manchmal nicht so zufrieden gewesen. Aber das ist, ja, das bin ich manchmal auch nicht, wenn ich mich hier sehe, schütte, wenn du das Potenzial siehst. Denkst du manchmal, schon nicht gerade so, ist jetzt nicht gerade der beste Match gewesen, denkst du, aber du musst ihm so nicht gerade sagen direkt. Das hat auch mein Vater manchmal gemacht, aber das ist ja nicht schlimm, also ich bin wegen dessen nicht, mir ist keine Zange aus der Krone gefallen, kein bleibender Schatten von dessen. Aber es ist so ein bisschen die heutige Wohlfühl-Oase, habe ich manchmal das Gefühl, ist schon fast ein bisschen zu gross. Also, ich denke auch, weißt, so Sporttage in der Schule oder so, warum hat man das heute nicht mehr? Oder,
ja, das gibt es nicht mehr.
Ja, zum Teil mal schon noch, aber man macht manchmal keine Rangliste mehr. Oder, meine Giele im Schutten, nur mal als Beispiel, dann schutten sie das in einem Turnier, keine Ahnung, irgendwie 8 Matches, keine Rangliste. Die wollen doch wissen, die zählen ja dann selber auch. Ah, gegen die haben gewonnen, gegen die haben gewonnen, gegen die haben gewonnen, gegen die haben verloren. Also sind wir etwa 2.
Ja.
Und ich glaube, das kannst du heute den Kindern auch zumachen. Also das ist jetzt meine Meinung. Also, sie können mich auch verreissen wegen dessen. Aber warum muss man heute immer alles... Ja. Du warst super gewesen, du warst ganz gut gewesen, auch wenn du scheisse bist. ich bin auch nicht im Sport. Ich wäre manchmal schon gerne auf dem Podest gestanden im Sporttag, aber es sind einfach solche, die besser waren. Also hast du doch an dir müssen arbeiten oder ja.
Ja, es gibt natürlich auch, je nachdem, wie man gestrickt ist, dann durchaus auch Leute, die das pusht und sagen, okay, ich möchte besser werden.
Ja, die.
Und andere, die dann...
Sind einen down, ja, das ist klar.
Genau, irgendwie verunsichert sind.
Aber...
Und du sagst aber gleich, das würde ich gleich noch rasch wieder richtig verstehen. Also dein Vater ist eigentlich, habe ich dich richtig verstanden, ein bisschen zu extrem gewesen, was das anbelangt.
Ja, zu extrem.
Also das Gewicht sind anscheinend immer
ja,
das Thema.
Ja, das Gewicht, bei meinem Vater ist mein Gewicht ist sehr viel das Thema gewesen.
Was heisst das?
Ja, du hast halt dann, du bist immer angezündet worden.
Von ihm?
Ja, von ihm. Und dann bin ich auch da. Das ist auch nicht schlimm. Also mittlerweile, wir haben super. Das kann ich nur betonen. Es hat lange gebraucht, bis ich es mal gesagt habe. Bis ich mal der Mutter, ja, ist immer so ein der Vater als Respektsperson, ihm mal zu sagen, hey, du, weißt du eigentlich, was du mit dem alles gemacht hast? Mhm. Das habe ich dann irgendwann gemacht. Und er hat es einfach hin bei ihm. Und seither sind wir zwei wieder d'accord, weißt du. Also es ist nichts Schlimmes für mich jetzt. Aber das ist halt manchmal so die Schwierigkeit. Weißt du, wenn du auch das von daheim nicht gelernt hast, machst du es ja auch nicht anders irgendwie. Außer du bist dem so bewusst, du tust das so aufarbeiten und machen und tun. Ja, ist halt nicht mehr. Das ist noch eine andere Generation. Mein Vater, mein Bär ist 70 Meter, der arbeitet immer noch, weil er nicht kann sein kann. Ohne dem das Gefühl, jetzt muss ich etwas machen, jetzt muss ich das noch, dieses noch machen. Einfach heute. Und wenn gegangen, würdest du auf der faulen Haut liegen.
Hm.
Und ja. Er hat das eben auch noch gelernt, dass man, ja, man weiss noch, wo das Geldkomplex ist.
Ich finde das mutig, dass man gerade eben so in dem Verhältnis dem eigenen Vater zu sagen, hey, das hat mich verletzt damals.
Ja, es war nicht einfach gewesen. Ich bin 25, ich bin mit 18 dann ausgezogen, eben so ein bisschen aus diesen Gründen. Und es hat 7 Jahre gebraucht, bis ich dann mal den Mut gefasst habe und ihm das gesagt habe. Also es ist nicht so einfach gsi für mich auch, aber irgendwie hat es dann mal gebraucht. Und es hat gut getan, ich glaube, mir hat es extrem gut getan, ihm hat es auch gut getan. Und ja, ich glaube, eben, das braucht es einfach wie manchmal. Und wenn du es dann nicht ansprichst, nackt zu dir auch wieder,
ja.
Das Leben lang.
Hast du das, du redest jetzt von einem 7-jährigen Prozess, ist das dann aus einem Affekt heraus passiert, dass ihm das gesagt hast, oder haben wir abgemacht auf ein Gespräch?
Ich glaube, das ist dann irgendwann im Affekt, wo er auch vielleicht wieder einen blöden Spruch gemacht hat und nachher ist das einfach, ist das gekommen. Also es ist, glaube ich, nicht geplant gewesen. Wir haben nicht abgemacht und dass wir jetzt das besprechen und eine Litanei ablassen.
Mhm.
Das ist ja immer um den Küchentisch oder im Keller, bei ihm in Buta oder keine Ahnung, wo ist das dann zu Gang gekommen. Und ja, für mich hat es gepasst in dieser Situation und ja, seither gut.
Kannst du heute nachvollziehen, wieso er solche Gespräche gemacht hat?
Schwierig zu sagen. Nein, nicht wirklich. Also weißt, eben, wie gesagt, mein Vater, der Jahrgang 56, hat auch sehr, sehr, sehr strengen Vater gehabt. Und er hat es auch einfach, also ich wollte ihn nicht entschuldigen, aber er hat es nicht anders gelernt gehabt, weil von seinem Vater sind auch solche Gespräche gekommen. Und weißt, ich merke es ja selber, so wie du erzogen bist worden, erziehst du deine Kinder auch ein bisschen. Wir sind heute das vielleicht ein bisschen bewusster als dann zumal. Du machst vielleicht ein bisschen mehr Gedanken als sehr früher noch. Aber ja, es drückt dann manchmal gleich auch ein bisschen durch.
Mhm. Was machst du bewusst anders?
Ja, dass ich eben so solche Sprüche sicher vermeide, weil mein Vater an mir angewendet hat.
Was hast du von deiner Mutter mitgenommen?
Eine Gelassenheit. Ja, es ist so, meine Mutter ihr Standardspruch, meine Mutter, ich liebe es über alles, aber meine Mutter, ihr Standardspruch ist, hey, das kommt dir schon gut.
Schön. Und gleichzeitig, aber merke ich da, wenn du das so sagst, das ist dann auch in Situationen gesagt worden, wo es...
Sarkasmus, ja.
Ja.
Genau. Nein, aber das ist ja, wie soll ich sagen, eben so ein bisschen der Gegenpol halt vielleicht zum anderen auch, und aber nein, ich will wirklich nicht, ich will nichts missen von meiner Kindheit.
Du bist dann in die kleinste Klasse, die es, glaube ich, in der Schweiz gegeben hat. In der 7. bis zu der 9. also in der Oberstufe bist du in... Wo ist das?
Diesbach bei Büren.
In Diesbach, genau.
Genau.
Sind der, wie viele Schülerinnen und Schüler?
Drei. Ja, die drei dümmsten. Nein.
Wieso? Ist das ein...
Wir sind einfach nicht in die Zecke
gekommen. Ist das ein Real gewesen, oder wie? Ja,
genau.
Ja. Die drei... Okay, und
drei Gielen.
Und einfach, ihr habt eine Lehrperson gehabt und sind drei Leute in dieser Klasse.
Nein, das ist nicht. Wir sind einfach Im Dorf ist es noch ein bisschen anders, wir waren dann 7., 8., 9. Klasse zusammen.
Ah, okay, ja.
Und wir sind dann eigentlich, als wir in die 7. sind gekommen, sind wir einfach noch 3 gewesen. Die anderen waren auch so gescheit, die in die 6. kamen und wir 3 sind einfach geblieben. Also wir sind dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, 7., 8., 9. sind wir, glaube ich, alles zusammen, irgendwie zwischen 15 und 18, 19 gewesen. Mhm. Alles zusammen. Wir waren einfach 3 in dieser Klasse gewesen, 7., 8. und 9.
Mhm. Und hätte ich das dich beschäftigt, dass ihr die drei sind nicht?
Nein, überhaupt nicht. Also Schule ist so, wie soll ich sagen, ich bin nicht ein guter Schüler gewesen. Also guter Schüler, es hat mich einfach meistens zu wenig interessiert, gewisse Sachen super, aber ich bin lieber auf dem Schulplatz gewesen oder auf dem Hockeyplatz oder sonst irgendwie Sport gemacht und das ist nicht dabei rausgekommen. Nein, also ich glaube, jeder hat seinen Weg gemacht, schlussendlich. Der Andrew, der Pascal ist mittlerweile
auch
im Berufsleben ist Captain von der Schweizer Nazi im Rollhockey geworden.
So gut.
Ein riesen Sporttalent gewesen, der hat uns immer so gesöckelt im Schutten, im Hockey. Und der Andi hat eine Lehre gemacht, ist jetzt mittlerweile auch, steht voll im Berufsleben. Also von dort her, ich glaube, haben wir auch unseren Weg gemacht und wir sind auch gut gekommen, ob wir jetzt in der 6 waren oder nur mit der Real.
Und deine Mami war eben dort berufstätig, hat bei der Post gearbeitet und du hast dort irgendwie damals schon so Verantwortung übernommen, wie zum Beispiel mit 13, 14 hast du zu Mittag gekocht
für
die Family. Ist das auch etwas gewesen, wo dich irgendwie prägt hat in einer Selbstverantwortung, wo du...
Ja, prägt hat, kannst du es nicht sagen. Ich habe einfach gewusst, dann zumal schon meine Mutter, ja dann, keine Ahnung, ich weiss nicht mehr, welcher Tag das war. Ja, einen Tag hatte ich einfach bis um 11 Uhr Schule gehabt. Und ich wusste, meine Mutter ist am Arbeiten und die ist meistens ein hoher Stress, bis sie dann gekocht hat und das weiss. Und dann bin ich mal heim und dann habe ich daheim angefangen kochen, weil ich wusste, jetzt kommt die Mutter heim, Josh kommt heim, der Vater hat meistens auswärts gegessen, wo er gearbeitet hat. Und da habe ich dann für uns gekocht und ich habe mir das mehr oder weniger selber beigebracht. Da habe ich mir gut zugeschaut, habe ein bisschen geholfen gemacht. Und dann habe ich einfach probiert, freie Schnauze. Und mittlerweile koche ich gerne noch sehr gerne und ist ein bisschen ein Hobby geworden von mir.
Ja, cool. Der Hobby-Kochstucki. Du bist also bei Kochsendungen schon dabei gewesen.
Ja, richtig.
Genau. Du hast ja wollen Koch werden, Zeitreise, oder?
Schnuppern, genau, eine Woche, aber irgendwie habe ich es da... Ist doch gleich eben halt auch schon dann, gleichwohl schon mit dem Sport zusammen, wäre es extrem schwierig geworden.
Ja.
Natürlich, als wenn du Kochlehre gemacht hättest, vielleicht noch gerade in der Saisonstelle oder wo du, keine Ahnung, wo du eine Hauptsaison hast, trainieren gleich null, extrem schwierig und dann habe ich dann gesagt, ist zwar schön, aber...
Und aber schon dort ist das Training wichtig gewesen, oder? Also
ja,
mit 16 das erste Schwingfest und hast du dann schon gewusst, hey, das ist eigentlich so eine Zukunft, die ich mir könnte vorstellen?
Ja, also dann hast du noch überhaupt nichts von, wie soll ich sagen, darüber nachgedacht, dass du mal Geld verdienst mit dem Sport. Also ja, mein Sport dann extrem gern gemacht, Freude daran und dass ich mal meine Familie damit ernähren kann, habe ich überhaupt noch nicht damit gerechnet, auch noch nicht mit 23. Also das ist noch so weit weg gewesen, dann zumal.
Und im Schwingsport sowieso, oder? Das war ja der Jürg Abter halt einer von den ersten gewesen, der sich Sponsoren lassen hat und erst dann ist das...
So. Richtig. Und dann ist dann eigentlich erst richtig abgegangen. Eben, ich hatte zum Glück, ich würde sagen, das grosse Glück noch gehabt. Ja, mit 25 hatte ich erst meinen ersten Sponsor gehabt. Ja, vorher müssen wir arbeiten für das Geld, blöd gesagt, es ist nicht einfach so reintröpfeln.
Und das nennst du das Glück?
Ja, weil ich noch, soll ich sagen, gelernt habe, dass man noch etwas...
Ja.
Also klar, macht der Sportler extrem viel, weißt du, was ich meine? Investiert Zeit und Schweiß und Blut und Schmerzen und alles, aber ich habe jetzt das grosse Glück gehabt, dass ich eine Berufslehre machen konnte und körperlich arbeiten durfte. Und wie soll ich sagen, ja, auch nicht falsch verstehen, eben. Der Spruch, du weißt, von wo das Geld kommt, wenn man etwas macht, dann gibt es auch etwas dafür.
Ja.
Und das wissen heute manchmal so für einen Teil nicht mehr, weißt du?
Mhm. Ja, und du hast lange geschafft, du hast lange auch als Chauffeur geschafft.
Genau, ich habe eigentlich auch noch während der Karriere immer, eben bis ins 21, habe ich immer zwischen 60 und 80% bügeln nebendran. Und ja.
Du hast ja für eine Metzgerei chauffiert,
genau,
oder?
Ich
habe es lustig gefunden, dass du jetzt von Planted Botschafter bist.
Das ist ein Krux, das passt.
Nein, ich finde eben, es passt mega gut, weil man kann ja beides.
Genau, ich glaube, es ist auch nicht irgendwie eine Verzerrung oder was auch immer. Eben, noch mit dem Background, dass ich halt auch noch gerne koche, dass ich mich noch gerne mit Lebensmitteln beschäftige. Ja, habe ich eine extrem coole Sache gefunden.
Was isst du eigentlich vor einem, oder was hast du damals gegessen vor einem Schwingfest?
Ja, das ist, also ich bin immer gerne bei meinen Eltern gewesen. Ich habe etwas auf den Grill geschossen. Ein bisschen Teigwaren, ein bisschen Salat, ein bisschen Fleisch.
Aber das am Abend, ja. Und am Morgen?
Genau. Morgen.
Also weißt du, ich frage, weil das ist ja so lässig, wenn man das Schwingfest geht, gibt es ja morgen am 7. gibt es Rösti Spiegeleisch.
Genau, oder? Und eine Flasche Bier.
Ja, genau. Und dann der erste Weisse tun wir dann auch gleich auf. Das genau. Ist Schwingfest.
Nein, du hast natürlich am Wochenende gewusst, dass du ein Schwingfest hast, schon geschaut, dass du nicht unbedingt ja, das Schwerste nimmst und machst und tust. Aber ich war immer einer, ich habe nicht gross, lang zu wenig auf die Ernährung geschaut. Und ich war lang einer, der nicht zu morgen gegessen hat. Auch vor dem Schwingfest, die haben mich alles zwingen, dass ich etwas esse, weil halt ja, Nervosität und das Ganze drum und dran, mhm. Wo halt der manchmal aufs Mägeli geschlagen hat, aber hast du manchmal müssen zwingen. Aber ja, ich habe jetzt nichts Spezielles, sicher nicht gerade, keine Ahnung, eben Rösti, Spiegelei, Speck und noch das Gipfeli hinten nach und solches Zeug halt, ja.
Das nicht. Ein
Porridge gegessen oder ja. Eine Banane oder was auch immer. Relativ schlicht nennen, hat man das gehalten.
Ja. Aber das ist für mich, also klar, auf der anderen Seite als Zuschauer ist das natürlich etwas einfach auch faszinierend, wie die Schwingfest funktionieren. Also auch weißt du, dass man am 12. Punkt 12 gibt es Mittagspause und dann gehen alle gleichzeitig zum Mittagessen.
Nicht immer, ist nicht immer ganz pünktlich, aber meistens zwischen 12 und 4 Uhr ab wird meistens eingehalten, genau.
Und es ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen und genau wegen dem so toll. Oder wie erlebst du das? Also ich frage das auch so ein bisschen aus dem Hintergrund, oder? Der Schwingsport, der verändert sich und du hast ja schon x-mal dazu auch dein Statement abgegeben. Aber eben, man kann sich, wenn man gut ist und Bekanntheit, kann man sich jetzt auch von Sponsoren. Das ist, die Schwingfeste, die haben da Popularität gewonnen, genau. Auch bei so einem Mainstream-Volk, wo ja, glaube ich, nicht nur immer bei allen gut angekommen ist, dass das jetzt ist da so, die ja. Städte mit den weißen Sneakers an die Schwingfeste.
Das geht sowieso nicht mit weißen Sneakers in das Schwingfest. Und stell dir vor, ein Schiff, ja, jetzt habe ich auch an, aber ich bin nicht in der Schwingfest. Nein, das ist halt so klein, ja, ich finde es, wie soll ich sagen, es ist gut, so wie es ist, weißt du, ich denke, der Schwingsport hat extrem an Popularität gewonnen. Man kann es mittlerweile vermarkten als Sportler selber, den du ja lange nicht gehabt hast, obwohl du extrem viel investiert hast.
Mhm.
Und heute ein Schwingfest organisieren ohne Sponsor und Partner würde auch nicht mehr gehen. Aber eben, wir müssen sicher aufpassen, dass jetzt eben so ein eigenes nicht noch viel grösser wird, als es jetzt schon ist. Also, du kannst es gar nicht, du kannst es ja nicht handeln, weißt du, bist ja schon gesehen in Burgdorf und die Arena, die ist riesig und klar, du kannst dort 150'000 Plätze machen, die würdest du auch verkaufen, aber da ist ja dann eben der, der in der letzten Reihe hockt, der sieht ja gar nicht mehr, das ist so quasi wie im Camp Nou oben hockst, in der obersten Reihe, da siehst du auch den Bauhof fast nicht mehr auf dem Schulplatz unten, weil es so gross ist.
Ja, das ist krass. Nein, und, das ist also wirklich verrückt, ja.
Aber es halt auch ist, eben, ich mache mich noch ein bisschen an. Eben 2001 bin ich das erste Mal am Eidgenössischen. Und dann hat es einfach ja, die 40'000 Zuschauer gehabt in der Arena und noch ein bisschen Beigemüse ringsum. Und dann hast du eben, das war Mittagspause, da haben die Zuschauer in die Festhütte können, die können hocken, die können essen und machen. Und das ist heute einfach ja,
nicht mehr
gewährleistet, dass der Zuschauer, der eigentlich die Infrastruktur mit dem Ticketkauf finanziert, auch noch einen Platz bekommt, dann in die Festhütte, wenn er etwas will, zu Mittag essen.
Am Mittag.
Am Mittag und ja. Am Abend oder was auch immer. Es ist halt, du hast halt die 50 oder 55'000 in der Arena innen, aber du hast auch noch irgendwie 60'000, die schon einfach um die Arena umschleichen.
Ja, ja.
Oder noch mehr. Und das ist halt dann eine, ist alles überfüllt. Und das ist halt das, was vielen sauer aufstößt, dass halt, wenn sie quasi, blöd gesagt, mit ihrem Ticket, das sie gezahlt haben, keine Gelegenheit haben, wenn sie irgendeinen Ort etwas Warmes wollen essen, wenn sie hocken wollen, heute vielleicht eine Schärme können. Und das ist ja das, was viel noch sauer aufstößt. Das andere, ich glaube, wenn Plätze vorhanden sind, wäre das kein Problem. Aber eben, dann musst du noch grösser und noch mehr. Und dann gibt es noch mehr Leute. Und das ist halt so ein bisschen der Krux der ganzen Sache.
Ja. Wie schaffen wir denn das? Was wäre denn dort
ein
Lösungsansatz? Dass man von Anfang an ein Eintrittsticket braucht?
Ja, ein Eintrittsticket.
Oder bis jetzt ist nur die Arena. Die Arena brauchst du ein Ticket vorher.
Das hat man sicher auch schon besprochen. Aber wenn du dann ein Areal, wo keine Ahnung, x 10'000 Quadratmeter hat, musst du das wie absperren. Und es ist auch dann auch wieder, es verursacht wieder Kosten. Und dieses und eins und jenes, musst du mehr Personal haben. Ja, es ist extrem schwierig. Es ist schön, es ist so populär, kommen so viele Leute, die gerne dort sind, weil sie ein cooles Fest haben, weil sie einen coolen Tag verbringen oder zwei. Aber eben, zu welchem Preis dann schlussendlich?
Aber es gibt eine grosse Schwingen-Community, die sagt, das ist jetzt zu gross geworden.
Ja, also es gibt schon viele, die sagen, jetzt ist es langsam, jetzt hat es den Zenit erreicht, habe ich das Gefühl. Das sage ich ja selber auch. Also eben die Arena, habe ich das Gefühl, die ist super so. Also grösser ist fast nicht mehr möglich, weil halt dann, ja, wenn du irgendwo hockst und er interessiert in den Gang, wo eben gerade auf dem Platz ist, wo am weitesten weg ist, also ohne Feldstecher hast du keine Chance. Du siehst einfach so zwei Mannstöckchen, die auf dem Sagmel rumlaufen und dann musst du fast einen Feldstecher haben.
Wahnsinn.
Eben von dem her wird es dann einfach fast zu gross auch.
Ja.
Dann wird es mühsam eben, wenn es mehr Leute hat, du kannst nicht mehr auf die Toilette, es muss immer alles grösser werden, es müssen mehr sanitäre Anlagen. Das sind halt alles so Geschichten, die extrem schwierig sind. Es ist ja, du kannst es wie nicht allen recht machen, schlussendlich.
Mm-hmm. Und gleichzeitig kann ich nachvollziehen, dass es etwas ist, was die Leute reizt. Wie sie so irgendwie
unkompliziert.
Ja, und genau das passiert, was du eben vorher beschrieben hast, was du so schön findest im Zugabteil. Man kommt anders mit Menschen in Kontakt, als an Schwingfester.
Du hockst her.
Also wir sind irgendwie im Kantonalen von Zürich sind wir mit dem Bus hergefahren. Da sitzt der Ueli Maurer neben uns.
Ja, eben.
Im Bus.
Ja.
Das sind dann so Sachen, die einfach passieren.
Genau, oder du kannst eben, dann hockst du muss ja nicht das eigenössisch sein, gehst irgendein Schwingfest und dann hast du dein Plätzchen und nebenan hocken die Truppe und dann auf das Mal heisst, was auch ein bisschen Wurst, was auch ein bisschen Zöpfen, einfach so das Hin und Her und das Miteinander und das, eben das Kommunizieren miteinander. Das ist ja schön, das ist ja das, was viele Leute schätzen. Am Schwingsport, dass man halt als Zuschauer bekommt etwas geboten, so, also sportlich gesehen, aber du hast gleich auch noch, blöd gesagt, zwischenmenschlichen Kontakt und kannst dort eine neue Basis aufbauen, dann gehst du dir vielleicht noch das zweite Mal, dann siehst du dich wieder, dann weisst du noch dann, einen ganz coolen Tag zusammen verbringen. Eben, das ist ja das Schöne, das ist das, was manchmal ausmacht, dass man eben zusammen etwas kann erleben kann, auch wenn nicht nur mit deinem Grüppeli, dass du es noch mit vielen anderen mehr kannst teilen kannst.
Und darum frage ich ein bisschen, oder? Du als Profi, Experte und grundsätzlich einfach jemand, der die Schwinger in der DNA hat, ist es nicht auch, oder wenn wir die Community ansprechen, die sagen, das ist jetzt ein bisschen gross geworden, aber auf der anderen Seite ist etwas, wo so eine Tradition und so Rituals hat und wo so schweizerisch ist und so irgendwie und dann doch aber irgendwie nicht. Das hat ja, es ist eine zweispältige Geschichte. Es ist so auch die Lebigpreise oder es gibt praktisch keinen Schwingen, wo dann schlussendlich der Muni wirklich heimnimmt. Das ist ja alles so ein bisschen symbolisch auch.
Ja, es ist auch viel eben symbolisch und traditionell, wo halt dazugehört. Ich glaube, wir können gewisse Sachen können wir oder dürfen wir auch nicht verlieren, weil sonst verlieren wir uns dann total in der heutigen Zeit. Also klar sind wir Traditionalisten, aber wir sind sicher auch moderner geworden als vor 20 Jahren.
Mhm.
Und von dort her eben, also der Spagat ist immer schwierig, dass das eine, etwas Neues kommt und etwas Altes, aber das nicht ganz alles verlierst. Das ist extrem schwierig heute. Aber ja, den Gap muss man irgendwie machen können. Und den haben wir bis jetzt eigentlich immer sehr gut hergebracht.
Ja. Und eben gleichzeitig schön, dass irgendwie so viele Leute sich für das interessieren, für das Ursprüngliche auch.
Genau.
Kriegel, wir sind in der Schlusskurve, du musst auf Arosa, ich weiss. was bist du gerade jetzt am Lernen? Was ist jetzt gerade so für dich so im Allgemeinen?
Im Allgemeinen bin ich am Lehren, dass ich meinen Sohn ein bisschen mehr in Ruhe lassen muss.
Was heisst das?
Ja, halt gell, eben. Also der Älter sicher, pubertär und ja, halt manchmal ja, einfach in Ruhe
lassen.
Aha. Hirn abgeschaltet, nicht aufnahmefähig, nicht noch eine Litanei abzulassen, wenn irgendetwas nicht so ist, was ich gerne anders hätte.
Mhm.
Das ist sicher nicht ein einfacher Prozess. Und das bin ich probieren, bin ich gerade ein bisschen am Lernen.
Das ist wieder zurückmachen und irgendwie zu denken, halt, es wird dann wahrscheinlich wieder besser.
Gewähren lassen, genau.
Genau, aber ich kann mir das vorstellen, also, versteht jetzt der das nicht? Das
genau, ist nicht immer einfach, aber ich glaube, viele fühlen mit mir hier.
Ja, glaube ich auch.
Oder wissen, wie es war.
Wem oder was widmest du deine Zeit in den nächsten paar Wochen und Monaten, abgesehen von deinen Kindern und deiner Frau? Oh ja, nur ganz kurz, einfach, dass wir es noch angesprochen haben. Nein, ich finde eure Liebesgeschichte ja so schön. Ihr habt euch auch durch Schwingen kennengelernt, du und Cecil. Liebe auf den ersten Blick, hast du gerade kürzlich erzählt im Interview.
Nicht gerade über die Schwingen direkt, aber...
Also der Bruder ist doch immer irgendwie die Schwingenfest und hat sie mitgebracht, oder?
Ja, das auch. Aber ja, es ist schon vorher gelernt kennen. Also es war eigentlich so im Zuge von einem Winterfest in Zerlach gewesen, wo mich... Der Kollege, der angeschwungen hat, Bloch Nico, hat mich dann mitgenommen oder hat gesagt, hey, komm doch mal ins Winterfest. Und dann habe ich dich dort das erste Mal gesehen und dort habe ich mich eigentlich sehr verliebt. Ja. Eigentlich schon auch über einen Schwinger.
So gut. Also, du hast dich wirklich am ersten Tag gerade so, bam,
bam. Ja, aber ja, schnell noch ein bisschen gegangen. Gell, so.
3 Jahre sind es
gegangen. Nur 3 Jahre, gell.
Was hast du in diesen 3 Jahren gemacht, dass sie gemerkt hat?
Nicht viel. Ich bin recht zurückhaltend dadurch, weißt
du. Also du hast einfach im Hintergrund
nee, aber im Hintergrund, weißt du, ja, jetzt nicht irgendwie den Kontakt gesucht, weil, ja, manchmal ist gut Ding muss Weile haben. Natürlich, wenn du sie wieder gesehen hast, hast du Hallo gesehen, aber ich bin nicht der gewesen, der, ja, für das bin ich die Scheuch gewesen, darauf loszugehen und dort ein bisschen mehr Effort zu geben. Ja. Es hat dann auch gleich geklappt.
Also. Ja, aber wie hat es denn geklappt? Wie hat sie es denn gemerkt?
Ja, sicher. Eben, wir hatten irgendwie, das war im 2010 gewesen. Sie ist das erste Mal ins Kantonale gekommen. Dann haben sie dort wieder mal gesehen. Dann freut sich ein bisschen mit ihr schnurren. Und dann ist sie im eidgenössischen Schwingfest in Frauenfeld ist sie dann noch gewesen. Ihre Mutter hat dann ihren Brüdern und Vater und ihr ein Ticket geschenkt, dass sie schauen konnten. Und dann haben sie dort am Abend ja, ist ihr Bruder gekommen, und sie auch, und dann ist man dort wieder ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann irgendwann hast du abgemacht, und dann bist du wieder in das Winzerfest, und dann dort an diesem Winzerfest ist dann eigentlich, hat sich der Kreis dann geschlossen, wieder.
Ich liebe es. Ich liebe deine Geschichte, wie du das erzählst in der dritten Person. Und das ist alles einfach eine wunderbare Geschichte, auch weil ich einfach so ein bisschen gemerkt habe, jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass sie so ein wichtiger Part ist, auch von deiner Karriere und eben so mit deinem Trainer zusammen auch irgendwie... Auf
jeden Fall, ja.
Also, dich zu dem heute gemacht hat, wo du bist.
Genau, mir immer den Rücken frei gehalten hat. Zu Haus und Hof geschaut, wie wir so schön sagen, nein, Hof habe ich ja kennen, aber... zu den Kindern geschaut und gemacht, im Hintergrund gewebelt, mir den Rücken frei gehalten, Korrespondenz übernommen hat und gemacht und da und einfach auch extrem viel investiert hat, für das ich dort herkomme, wo ich heute bin.
Machen wir Date-Nights?
Date-Nights? Nein, das ist also noch gerade weg zur Zeit. Okay, also. Aber das machen wir dann wieder, wenn Kind grösser
sind. Letzte Frage, wem oder was widmest du deine Zeit in den nächsten paar Monaten?
Ausser der Familie hast du ja gesagt, ja sicher, ja meine Schwingergespändli, wo ich mit dem Gnägi Florian zusammen der technische Leiter übernommen im Seeland und jetzt fängt die Schwingsaison wieder an und sicher noch die Trainings machen und etwa den Schwingfest bei sie zu unterstützen und machen. Und
Hornhausen tust du auch noch?
Hornhausen tue ich auch noch ein bisschen, ja.
Mit der Nazi an?
Ja.
So nebenbei, haben wir gar nicht darüber besprochen jetzt.
Keine Zeit.
Keine Zeit,
ja genau, dort kann ich sicher auch noch ein bisschen, werde ich sicher auch ein bisschen ins Geschehen greifen und ja, sicher, ja eben, ein bisschen Golf spielen, ein bisschen Horn raus, ein bisschen schwingen, ein bisschen, ja, Familie und ja.
Geht noch einiges.
Geht noch viel.
Geniessen es.
Machen wir.
Gute Zeit, danke für das Gespräch.
Ja, merci vielmals dir.
Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dran geblieben bis zum Schluss. und ich hoffe, ihr könnt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmer Aid, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.